Bully, der Eishockey-Podcast. Uli, der Eishockey-Podcast, wir begrüßen euch zu dieser neuen Episode zum Pulscheck DL Oktober. Die DL hat 14 Spieletage hinter sich und wir schauen heute auf gegensätzliche Saisonverläufe bisher zumindest. Das machen wir zusammen natürlich mit unseren Experten Markus und Stefan. Grüß euch.
Servus.
Hallo.
Ja, hallo in die Runde und ich sehe bei euch beiden zumindest noch nicht so einen unterschiedlichen Gesichtsausdruck. Jetzt kommt er langsam, der Markus, weil eigentlich müsstest du hier ja bei uns in der Runde komplett auftrumpfen. Was ist denn da in Augsburg los gerade?
Ja, es ist überraschend angenehm, aktuell Eishockey zu schauen, muss ich sagen.
Das ist jetzt ein Understatement, Stefan, oder? Also wir reden ja jetzt, glaube ich, von einer Winning Streak von 7 Spielen. Jetzt auch zuletzt in Berlin gewonnen.
Ja, also noch... Sorry, noch eins und es ist ja der Club-interne Rekord gebrochen. Mal schauen, ob das noch funktioniert, aber trotzdem traue ich dem Braten noch nicht, weil wir es in Augsburg immer schaffen, wieder eine Niederlagenserie anzureihen, von dem her abwarten.
Ja, ich lache mich zurzeit krumm und bucklig mit den Spezi-Panthern auf Instagram, muss mal einen Shoutout rausgeben. Die ganzen Memes, die da nacheinander laufen mit irgendwie Berlin, Mannheim, Köln oder so auf der einen Seite und die Augsburger Panther als, ich weiß nicht genau, wie das Meme ist, ich glaube so eine Art Penner vorm Supermarkt, die anderen, was machst du denn hier? Das macht überhaupt keinen Sinn, dass du heute hier bist. Das ist so gut.
Gut fand ich auch, ich habe genug gesehen, bitte buch den Rathausplatz-Balkon und so weiter.
Ja, genau, Lothar, buch den Balkon.
Ja, aber trotzdem ist ja eine super Saison bisher und wir haben ja ein bisschen gewitzelt, Augsburg Top 10 oder Top 6 Team intern, habe ich ja öfters die geschrieben, Markus, und du hast immer noch den Kopf geschüttelt, aber jetzt gerade mit Platz 4, also tut doch gut, oder?
Ja, definitiv. Also das merkt man auch, jeder ist froh, endlich mal sowas zu sehen, aber lustigerweise sagen alle, die ich so im Umfeld habe, wirklich, na, sagen wir mal lieber vorsichtig. Also man genießt den Moment, aber niemand erwartet, dass es jetzt so weitergeht.
Ja, aber wir sind heute nicht bei der Analyse der Augsburger Panther, das kommt sicherlich noch. Wir reden heute über zwei Teams und ich weiß gar nicht mehr, wie wir das ausgewählt haben, lustigerweise. Ich glaube, Markus hat einfach auf die Tabelle geschaut, komm, nehmen wir Mannheim und nehmen wir Dresden. Also zwei Saisonverläufe, die unterschiedlicher nicht sein können. Wir starten mit den Dresdner Eislöwen und um euch abzuholen, liebe HörerInnen, ein paar Daten zu den Eislöwen. Platz 14, derzeit 14 Spiele gespielt, 5 Punkte nur erzielt, 31 zu 62 Tore, einen Punktedurchschnitt von 0,357 und keines der letzten 10 Spiele gewonnen. Ich würde da gerne erstmal so ein bisschen kaderstrukturell schauen, Stefan. Es ist ja so, dass in Dresden doch sehr viele große Namen auch verpflichtet wurden und, ich sage es jetzt mal vorsichtig, sehr erfahrene Spieler. Zielt es für dich daher jetzt erstmal auch vor allem auf den Klassenerhalt in der ersten Saison ab?
Ja, gut. Das war aber auch, glaube ich, von vornherein klar. Am Anfang haben sie zwar ein sehr, sehr schweres Auftaktprogramm gehabt, da haben sie aber relativ gut ausgeschaut, finde ich.
Spielerisch.
Ja, leider. Ja, spielerisch und auch so diese älteren Spieler wie LeBlanc, Jogan haben für mich eigentlich einen besseren Eindruck gemacht als gedacht. Ja, es hat sich jetzt nicht ganz so bestätigt, jetzt die letzten Spiele. Also soweit, so unähnlich sind sich Mannheim und Dresden für mich nicht, weil beide sind unheimlich konstant. Du hast es gesagt, Dresden hat jetzt die letzten 11 verloren. Ja. Auch eine Art Konstanz ist natürlich extrem bitter. Also mal Spaß beiseite.
Ja.
13 von 14 Spielen verlieren. Man sagt bei Aufsteigern am Anfang, müssen sie die Punkte holen, wo die Euphorie noch groß ist, wo die Mannschaften noch nicht so bekannt sind und die Defensivreihen auch bei den Top-Mannschaften noch nicht so stehen. Ja, das wird jetzt eng mit einem positiven Schub.
Ja, da kommen ja auch einige Sachen zusammen, Markus. Ne? Wenn man die Saisonstart anschaut in Berlin, gut, das ist halt gegen den Meister zu spielen, krass. Dann Ingolstadt, wo wir ja auch schon gesagt haben, ein bisschen Fragezeichen, haben sie auch verloren, ersten Win dann in Frankfurt und dann zu dem Zeitpunkt gegen Wolfsburg verloren, die auch richtig gut drauf waren. Ja, Spielplan kann man sich halt nicht aussuchen, ne? Aber sehr glücklich war es dann doch nicht, oder?
Ja, definitiv. Ist ein hartes Auftaktprogramm. Aber es ist genauso, wie Stefan gerade gesagt hat. Du musst das Momentum am Anfang der Saison nutzen, Gegner überraschen, versuchen mitzunehmen, was geht. Und das ist ihnen halt leider nicht so wirklich gelungen, außer in Frankfurt eben.
Ja, auf die Tabelle haben wir, wie gesagt, schon geschaut. Die zweitwenigsten Tore erzielt, meisten Gegentore erhalten. Ist es dann einfach dieser Tabellenplatz auch so einfach zu erklären, Markus?
Boah, ich weiß nicht, ob es so einfach ist. So einfach ist es ja gefühlt nie im Eishockey. Aber ich glaube, es spielen einfach diverse Faktoren neben deinen genannten Aspekten gerade damit rein. Also sei es die Kaderstruktur, haben wir auch in der Analyse vor der Saison schon gesagt, naja, relativ alt und so weiter, für ein Jahr könnte es schon klappen, aber mal sehen. Aber auch wenn man in die Statistiken reinschaut, irgendwie mit das zweikampfschlechteste Team, am wenigsten Puckbesitz, relativ viele Strafen, kaum Schusseffizienz, also es sammelt sich wirklich jeder Bereich gefühlt da unten drin. Ja, von Powerplay brauchen wir gar nicht sprechen. Deswegen, es ist ein Gesamtproblem, würde ich sagen.
Stefan und Nils.
Ja. Mein Gott, die letzten Wochen waren auch echt ein bisschen unglücklich. Also, wenn man jetzt die Ergebnisse anschaut, 3-4 gegen Iserlohn, Verlängerung. 4-5 in Bremerhaven, Verlängerung. 2-1 bei München, 2-4, 2-4, Bremerhaven und Straubing. Da waren auch Empty-Net-Goals dabei. Also es sind schon enge Spiele, aber sie schaffen es halt im Moment nicht wirklich zu drehen. Und es ist schwierig. Also wenn jetzt rein optisch, wir haben ja immer noch nur, ich will jetzt nicht München bevorzugen oder irgendwas, aber wir sind nun mal in München im Stadion und da sehen wir die Mannschaften. Wir haben jetzt fast jede Mannschaft einmal gesehen. Für mich war Iserlohn noch mal schlechter als Dresden. Das mag aber auch an einem Spiel gelegen sein. Ich habe jetzt beide nicht wahnsinnig stark verfolgt, aber was bei Dresden einfach aufgefallen ist, der Gegner hat unheimlich viel Zeit. Ja. Also da ist keinerlei Druck auf den Puckführenden und das killt eine Mannschaft irgendwann. Wenn man auch so die Advanced Statistics bei den Eislöwen anschaut, da ist viel im Argen. Sagen wir es mal so, die Zeit in Überzahl, also es gibt ja diese Zeiten pro Spielstand,
ja.
In Führung 17% von den ganzen Spielen. Das ist schon sehr wenig. Also klar sagt man erstmal, das Spiel ist erstmal unentschieden eine längere Zeit, dann fällt halt irgendwie ein Tor und dann hast du auch wieder einen Ausgleich. Unentschieden und unentschieden und Führung zusammen sind 36%. Nur mal so. Also das ist ein Wert, der echt sehr, sehr schwierig ist. Also du bist mehr als die Hälfte der Spielzeit in Rückstand. Immer. Jedes Spiel. Und das, glaube ich, macht dich auch mürbe. Also dafür wirklich Respekt für die Moral, muss man auch wirklich sagen. Sie kämpfen jedes Spiel bis zum Ende. Sie geben nicht auf. Sie haben ihren Heimpublikum. Versuchen sie jedes Mal wirklich einen Kampf zu bieten. Noch keinen Heimsieg. Ja, sehr, sehr schwierig. Dagegen aber jetzt muss man vielleicht auch positiv sagen, die Transfers von Ortega und Parks klappen richtig gut. Die zwei netzen ein, die legen auch ein bisschen auf. Fox ist noch vielleicht herauszuheben von den alten Haudegen sozusagen. Auch Johansson, ehemaliger Münchner, gefällt mir sehr gut eigentlich. Glänzt offensiv wie defensiv. Ich würde sagen, die Qualität hat er bei uns selten gezeigt. Hat schon hinten manchmal so einen Fahnenstangen-Moment wieder, aber ja, auffällig sind halt wirklich die Torhüter. Hudacek ist sicher nicht das, was man sich erwartet hat, deswegen hat man jetzt sicher auch reagiert. Ich glaube nicht, dass es irgendwie ein ein Vorsetzen von einem anderen Torhüter ist. Ich denke eher, dass es vielleicht ähnlich ist wie in München, dass man die Nummer 1 pushen möchte und einfach eine Konkurrenzsituation schaffen möchte. Ulke Nora hat jetzt 2 Spiele. Das erste war ausbaufähig. Das zweite war aber auch eben das erste Spiel und das zweite war jetzt wirklich richtig stark. Mhm. Das habe ich gestern gesehen, auch unglücklich am Ende wieder, aber an ihm lag es nicht. Aber ja, allem in allem sind es halt nur Ortega, Fox und Parks, die vorne wirklich treffen.
Ja. Ja, jetzt hat Stefan da sehr, sehr viel schon reingebracht. Markus, wir versuchen das jetzt mal so ein bisschen zu sortieren und auch so ein bisschen in eine positive Richtung reinzugehen. Wobei, da müssen wir jetzt erstmal wieder mit etwas Schlechteren anfangen, nämlich mit den Special Teams. Zweitschlechtestes Überzahl, 13,33. Aber zumindest in Unterzahl ist man Platz 4 mit 83,02%. Was sagen uns denn diese Werte, Markus? Ist das vielleicht so ein bisschen Lichtblick, was so die Statistik betrifft, dass zumindest in Unterzahl so der Zusammenhalt passt?
Ja, also das ist natürlich schon mal was. Vor allem, wie vorhin gesagt, kassieren sie relativ viele Strafen. Und wenn du dann jetzt auch noch das Problem hättest, dass dein Unterzahl miserabel ist und du da auch noch mal jedes Mal eine Hütte fängst, dann fällst du natürlich komplett auseinander. Also von dem her, Unterzahl stabil, das passt vollkommen. Und ich glaube auch, so wie Stefan gerade gesagt hat, zusammen mit den Torhütern und so weiter, also eigentlich sieht es ganz oft gar nicht so schlecht aus, um das jetzt ins Positive zu wenden. Also auch das Bremerhavener Spiel. Ich meine, sie haben natürlich ein bisschen davon profitiert, dass Bremerhaven gerade so eine kleine Verletztenmisere hat. Aber es sah ja lange gar nicht so schlecht aus. Und ich hatte echt so das Gefühl, die Dresdner könnten da Punkte mitnehmen, also beziehungsweise alle 3 Punkte mitnehmen.
Ja. Ja, ja, absolut. Das war auch eins von 2 Spielen, wo sie mal wirklich vorne lagen. Also gegen Frankfurt waren es 44 Minuten, gestern waren es 41,5 Minuten. Viel mehr kam jetzt in den anderen Spielen da nicht dazu. Also gesammelt sind dann nochmal, glaube ich, 45 Minuten dazu gekommen. Ja, vielleicht auch noch positiv kann man rausheben, vielleicht die Fans. Also in anderen Stadien wäre die Mannschaft schon in Grund und Boden gepfiffen worden, sagen wir es vorsichtig. Die Unterstützung ist da und dem scheint es nicht zu mangeln. Auch das Wintergame, das ja auch noch bei den Dresdnern auf dem Zettel steht, ist, glaube ich, ausverkauft. Lasst mich nicht lügen, aber auf jeden Fall waren schon, die letzte Meldung hat 32.000 habe ich mitgekriegt. Also weiß nicht, wie viel da fehlt, ehrlich gesagt. Ja, allem in allem, glaube ich, liegt es wirklich auch an der Tiefe. Wie am Anfang der Saison vermutet, es ist halt eine erste Reihe da. So wie man vernimmt, suchen sie auch schon sehr lange jetzt nach einem Nummer 1 Center. Mhm. Dann kommt Ulke Nora. Ich glaube, dass Ulke Nora vielleicht so ein Twitter-Ding war, weil ich glaube, er nicht allzu teuer sein dürfte, nachdem er einfach jetzt auch keinen Vertrag hat und eher negativ gerade aufgefallen ist, auch wenn er vielleicht nichts dafür kann, aber da bleibt einfach an beiden Seiten was hängen. Da hat man vielleicht mit ein bisschen Gamble ein großes Talent quasi für sich gewinnen können, für wenig Geld. Generell muss da aber irgendwie noch was passieren. Also ich habe die Frankfurter beim letzten Mal sehr schlecht gemacht. Da habe ich gar keinen Weg gefunden, dass die irgendwie Liga konkurrenzfähig wären. Natürlich ist es immer so, wenn du es aussprichst, dann passiert es genau anders. ich glaube aber auch nicht, hätten dass es so Bulli gut ist. Ja, nicht nur bei Bulli, das ist ja überall so.
Auch privat meine, oder halt, wie?
Nö, auch bei anderen Podcasts oder Experten, also, die dann im Fernsehen was wiedergeben. Kaum schreibt man was über einen Spieler schlecht, trifft er ohne Ende.
Ja, das ist halt tatsächlich so ein bisschen der Fluch der Aussage, sage ich jetzt mal.
Ja, ich sage jetzt mal, die Dresdner sind zementiert auf dem 14. Platz. Da geht nichts mehr drum herum. In der Hoffnung, dass ich so gut liege wie bei Frankfurt, weil ich hätte sie gern weiterhin in der Liga, weil ich glaube,
das ist ein toller Standard für die Liga. Ja, da schauen wir auf jeden Fall auch gleich nochmal drauf. Ja, wie gesagt, da schauen wir auch gleich nochmal beim Ausblick drauf. Gibt es da weitere Lichtblicke, Markus? Dass der Trainer vielleicht nicht so ganz in der Diskussion ist, oder hast du das vernommen?
Ich habe nichts mitbekommen, finde ich aber gut in so einer Situation. Ich meine, was willst du denn als Aufsteiger erwarten? Du wirst da nicht durchstarten und die Liga oben anführen. Von dem her, da Ruhe reinzubringen, ist, glaube ich, extrem wichtig. Wenn du da anfängst zu diskutieren, dann die Spieler in die Diskussion stellst, nur negative Ergebnisse erzielst, ja, dann kannst du den Laden gleich zumachen. Also das, glaube ich, bringt nichts. Ob jetzt Okinora mit seinen 34 Jahren, Stefan hat ihn gerade als Talent bezeichnet, der Heilsbringer ist, weiß ich nicht. Also ich glaube, es ist tatsächlich so, man hat was ganz anderes erwartet und es war auch so ein bisschen die Reaktion auf Social Media. Warum kommt da jetzt noch ein Goalie und was passiert da jetzt? Mei, aber wir werden sehen. Es ist immer so ein bisschen die Frage, finde ich, auch mit diesen Nachverpflichtungen und wie viele Leute holst du es dann? Wir haben es ja des Öfteren in der DL2 mit Kassel gesehen, wo dann der Kader plötzlich riesengroß wird und explodiert und keiner mehr zufrieden ist. Weiß ich auch nicht, ob das das Ziel von Dresden sein kann, um irgendwie irgendwas zu retten. Also ja, wir werden sehen, ob welchen Plan sie haben und welchen Weg sie da gehen werden.
Ja, also Talent meint ich vor allem halt das Können.
Ja.
Also nicht
Nicht
auf das Alter.
Nachwuchstalent.
Na,
Es klingt immer so nach Jungspund.
ja, nicht gar, es schaut wahnsinnig jung aus. Hat sich gut gehalten.
Props gehen raus.
Ja, ist die finnische Hautcreme.
Ja, höchstwahrscheinlich. Ja, aber trotzdem muss man ja sagen, gibt es denn sonst noch irgendwie Positives? Also vielleicht, wenn man auf die Tabelle schaut, nur 3 Punkte von Iserlohn entfernt. Also das ist ja auch, da wir schauen nachher dann nochmal auch insgesamt auf die Tabelle. Klar schauen diese 5 Punkte jetzt wirklich nicht gut aus. 8 Punkte schauen aber auch nicht gut aus.
Ja, also verloren ist da gar nichts. Ich glaube, wir sehen auch, dass Iserlohn aktuell ja auch nicht sonderlich stabil ist. Also es ist jetzt nicht so, als würden die da davonrennen und man kann sich da ausruhen und sagen, ja, die Dresdner machen den letzten Platz schon. Wir haben nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Sondern da sind Iserlohn und Frankfurt, würde ich sogar auch sagen, auch noch mit drin. Also da braucht es nur zwei, drei gewonnene Spiele auf der einen Seite und verlorene Spiele auf der anderen Seite und schon steht da jemand anders unten drin. Und die Saison ist noch lang. Also abschreiben würde ich
Ja.
Dresden nicht komplett, auch wenn es wirklich nicht gut aussieht.
Stefan, merkst du, wie entspannt der Markus über diese Abstiegszone da unten spricht?
Wir
Es
kommen
ist
schon, auch
wirklich
keine Angst.
sehr, es ist wirklich sehr erfrischend und schön, ja.
Das erste Mal ohne Angst in meiner Stimme sprechen, das ist ein Wahnsinn.
Ich finde es sehr
Ja,
schön. Ich finde es wirklich
es
sehr schön.
spiegelt die Tabelle wieder. Das ist egal, ob du unten oder oben schaust, ja klar. Mannheim und Straubing haben sie jetzt so ein bisschen abgesetzt. Aber auch sonst von 10 bis 4 sind 6 Punkte.
Ja, das ist
Oder
unfassbar eng.
von 8 bis 4 sind es 2 Punkte. Also das geht super schnell. Auch da unten hat sich jetzt ein bisschen abgesetzt, aber auch Iserlohn 2 Siege, dann sind sie punktgleich wieder mit Frankfurt, wenn die in der Zeit nichts machen. Es ist halt immer gerade auch, wie der Spielplan so liegt.
Wo geht's denn hin, Markus? Beim Stefan hat er seinen Wunsch schon geäußert, so ein bisschen.
Für Dresden?
Ja.
Ich glaube leider, trotz allem, was ich hier gerade versucht habe, positiv rauszuheben, dass sie am Ende der Saison auf dem letzten Platz landen werden.
Stefan, gehst du mit? Also, wir haben ja deine Aussage schon aufgenommen, aber jetzt mal
Ja.
rein auch von dem, was wir gesehen haben. Also ich stimme dir auch dazu, Iserlohn und Dresden, wo wir München gesehen haben, schwierig. Man muss vielleicht auch dazu sagen, München hatte in der Zeit, also jetzt gerade auch nicht so ganz, aber insgesamt vor allem in der Zeit auch nicht den besten Lauf. Also es waren jetzt keine absoluten
Nee.
Top-Spiele, wenn man es jetzt mal so bezeichnen darf im Garden. Aber wo siehst du da noch Punkte oder beziehungsweise was glaubst du, wo werden die Dresdner finishen? Auf Grundlage der ersten 14 Spiele natürlich. Sehr schwierig, aber oder wo
Nicht
geht's jetzt
höher
hin?
als 13, würde ich mal sagen. Also sie haben auch 12 Tore mehr kassiert als Iserlohn. Das ja. heißt, ein Tor pro Spiel mehr ist schon viel. Klar kann man jetzt auf Olkinura hoffen, dass da vielleicht eben gerade dieses eine Tor dann weniger fällt. Dann hätten sie schon ein paar Punkte mehr. Ich glaube, also so bis jetzt, was ich gesehen habe, machen so ein bisschen den Abstieg Frankfurt, Iserlohn und Dresden, so wie es jetzt auch unten drin steht, aus. Mhm. Und so wie sie aber jetzt Frankfurt gerade mit Matuschkin und Kose, die da jetzt wirklich performen, für mich um zweimal rauszuheben, entwickelt und vielleicht mal von der Strafbank mehr wegbleiben. Da war meiner Wahrnehmung nach Iserlohn und Dresden schon deutlich schlechter. Mhm. Müssen aber auch alle gesund bleiben. Also das ist ja immer die Thematik.
Ja, klar. Das kommt natürlich auch noch dazu. Ja, also wir halten fest, Dresden wird eine schwierige Saison, aber ich denke, das war vielen auch vor der Saison klar. Wir werden es weiter beobachten und schauen jetzt mal ganz hoch in die Tabelle, nämlich zu den Adler Mannheim. Da für euch HörerInnen auch kurz mal abzuholen. Platz 1, 14 Spiele gespielt, 33 Punkte, 53 zu 28 Tore, ein Punktedurchschnitt von 2,357. So habe ich es noch rausgebracht. Die letzten 10 Spiele 7-3. Ja, wir sagen ja auch schon hier im Pulscheck seit Jahren, wahrscheinlich mit der beste Kader, mit Berlin, ist eigentlich viel mehr möglich. Markus, was spricht denn dieses Jahr dafür, dass es auch so sein wird und so weitergehen wird?
Zum einen unfassbar gute Torhüter. Da läuft wirklich alles wie am Schnürchen. Insgesamt finde ich, die Defensive steht sehr stabil und noch dazu wird vorne in allen Reihen eigentlich gepunktet. Also es ist schön verteilt, ist auch ganz auffällig, wenn man auf die Statistikenseite von der DEL geht, dann findet sich unter den Topscorern, unter den ersten 5 kein einziger Mannheimer. Und das ist ja eigentlich für ein Team, das auf dem ersten Platz ist, erstaunlich, weil man eigentlich denkt, okay, da haben die irgendeinen krassen Scorer, der alles macht. Aber nee, es verteilt sich im Team und das ist, glaube ich, wirklich das Erfolgsrezept aktuell.
Ja, wenn ihr euch jetzt erinnert an Dresden, wo ich gesagt habe, in die Zeit, die man in Führung ist und die Zeit des Unentschiedens machen zusammen 36% des Spiels aus. Da, wenn wir jetzt mit Mannheim drauf schauen, allein die Zeit, wo sie in Führung sind, sind 55%. Plus 30%, wo man unentschieden ist. Also man ist 85% nicht im Rückstand. Das ist eine andere Welt. Ja, absolut. 3 Niederlagen diese Saison. Eine nach Verlängerung gegen Frankfurt. Ein Shutout gegen Schwenningen.
Ja, ich glaube, das sind schon 2 Niederlagen, die also rein der Gegner wegen wehtun, ne? Aber
genau,
ja nicht
darauf
gestoppt.
Wollte ich gerade raus.
Ach so.
Im Januar letzten Jahres hat die Seele schon sehr gebrannt, die Mannheimer Seele. Es fängt nicht viel besser an, sagen wir es mal so. Trotzdem, glaube ich, kann man beim Blick auf die Tabelle dann durchaus mal sagen, ja, wäre schön, wenn es wieder anders wäre, aber ich nehme lieber den Tabellenstand als den Derby-Sieg.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, sonst, Markus, gebe ich absolut recht, Torhüter stehen außer jeglicher Diskussion. War auch da nicht anders zu erwarten irgendwo. Powerplay ist eine absolute Übermacht mit 41,4%. Penalty Kill hat lang sehr gut ausgeschaut, hat aber jetzt sehr stark abgebaut die letzten paar Spiele schon. 8 Gegentore in 4 Spielen jetzt. Mhm. Sollte man besser hinbekommen. Dafür aber auch 4 Tore bereits erzielt in Unterzahl.
Ja, auch eine Qualität.
Ja, mit Justin Schütz da halt auch einen perfekten Spieler dafür gekriegt. Ich weiß jetzt gar nicht, wer die Tore geschossen hat, aber generell schnelle Spieler sind da natürlich im Vorteil und da hat Mannheim ja auch ein paar davon.
Ja.
Ja, ich will euch jetzt nicht alles wegnehmen.
Deswegen. Das ist alles okay. Das machen wir so wie bei Dresden. Wir zerpflücken jetzt einfach deine ganzen Statistiken, die du jetzt reingeworfen hast. Denn ich habe mir ähnliche aufgeschrieben. Schauen wir zuerst aufs Powerplay. Du hast schon gesagt, 41,38% ist schon wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und in Zahlen auch 12 Tore von 53. Sprich, das sind 23% der Tore, die die Adler erzielt haben, sind im Powerplay gefallen. So, Markus, es ist natürlich irrsinnig viel. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, klar, ich glaube, Stefan, du sagst das immer so dazu gerne, am Anfang der Saison funktioniert das Powerplay generell ganz gut, also jetzt nicht nur bei den Adlern, sondern weil es halt einfach auch damit zu tun hat, dass die Defensivreihen sich am Anfang der Saison noch finden müssen. Trotzdem, das sind ja Werte, die sind ja außerhalb jeglicher Statistiken, sage ich jetzt mal. Das wird sich schon noch regulieren, oder?
Ja, muss es ja. Also ich glaube nicht, dass die Mannheimer das schaffen können, 40% über ein Jahr oder über eine Saison zu halten. Das wäre utopisch. Sollten sie das machen, okay, dann haben sie jeglichen Titel verdient. Aber ich weiß nicht, ich finde in Kombination mit noch so ein paar anderen Statistiken, glaube ich, liegt da zumindest auf der analytischen Seite, sage ich mal, ein Punkt, wie man Mannheim vielleicht knacken kann. Weil wenn wir uns mal anschauen, sie sind letzter im Puckbesitz mit 26%. Sie sind Platz 11 in den Zweikämpfen mit 48%. Sie sind das zweitschlechteste Team, was erfolgreiche Pässe angeht. Schlechter ist übrigens nur noch Berlin. Und das sind wahnsinnig...
Das ist natürlich auch ein krasser Punkt.
Ja, genau. Also so Top-Teams eigentlich, wo manche Sachen einfach so schief laufen. Und das heißt ja aber, wenn ich unfassbar wenig Puckbesitz habe und trotzdem ganz oben stehe, dann muss ich die wenige Zeit, wo ich den Puck habe, unfassbar effizient ausnutzen. Und das sieht man eben auch im Powerplay. Da haben sie logischerweise meistens den Puck, weil das ja so die Sache ist. Wenn ich einen Mann mehr habe, habe ich auch meistens den Puck. Und dann treffen sie halt da die ganze Zeit. Also es bedingt sich so gegenseitig. Wenn ich es jetzt aber schaffe, irgendwie gegen Mannheim von der Strafbank wegzubleiben, den Puckbesitz ausnutze und sowas, vielleicht ist da die Möglichkeit, irgendwie einen Weg gegen Mannheim zu finden, weil auf der Seite sehen die Statistiken nicht so rosig aus, wie der Tabellenplatz es verspricht.
Das ist aber auch ein konzeptionelles Problem. Ich habe da einen Insider, den lieben Phil Köhl aus Mannheim, angeschrieben gestern Abend noch.
Schöne Grüße.
Sehr schöne Grüße, ja. Immer ein willkommener Sparringspartner, ein absoluter Eishockey-Fachmann. Was der mir extra nochmal auf die Spur mitgegeben hat: Mannheim legt keinen Wert auf Puckbesitz. Hauptsache schnell nach vorne, vielleicht noch ein Querpass im eigenen Drittel und sofort ein langer Pass über die Mitte oder über die Außen in die Offensivzone rein und die schnellen Spieler, Michaelis, also gibt es ja ein paar, brauche jetzt nicht alle aufzählen, Solo, Greco, Selo ist nicht so, aber Schütz, die holen sich die Scheiben da vorne schon. Ja, absolut. Und sie haben halt für mich ein großes Faustpfand und das fehlen vielen Spitzenteams. Also deswegen finde ich die Haie auch im Moment gut performen. Sie haben sehr, sehr, sehr gute Schützen von der blauen Linie. Sei es im Powerplay oder in Equal Strength. Wenn du eine Mattinen und Gawanke da stehen hast, dann musst du einfach als Gegner nach vorne verteidigen. Das heißt, du musst an die blaue Linie raus. Und dadurch kreierst du Space hinter den angreifenden Spielern, die dort vorchecken müssen oder im Weg stehen müssen. Und dadurch hast du vom Tor einfach auch deutlich mehr Platz im Slot. Du kannst befreiter die Scheibe spielen und kannst natürlich auch gerade so diese 2-3 Zehntel, was oft nur sind, kannst du einfach nochmal einen kurzen Blick werfen und das Ding abdrücken. Und das fehlt ganz vielen Mannschaftsnetz. Zum Beispiel auch, wenn man es wieder mit München vergleicht. Sie haben mit Murphy einen super Quarterback an der blauen Linie. Sie haben mit Pocker jemanden, der einen absoluten Laser hat. Aber Pocker schießt halt immer einen halben Meter bis Meter neben das Tor. Und Murphy hat bis gestern nichts durchgekriegt. Und dadurch stehst du dann halt lieber massiv vorm Tor, gehst mit einem nur zum Blocken raus und dann hast du 4 Mann vorm Tor, die halt im Prinzip 3 Verteidiger im Griff haben müssen. Und dann wird es natürlich schwer mit dem Tore schießen. Und das ist ein absoluter Faustpfand für mich von Mannheim. Deswegen ist die Kaderzusammenstellung auch wirklich gut. Und dieser Prozess, den ich letztes Jahr auch schon im Hinblick auf Aikens angesprochen habe, hat dann deutlich Schub jetzt auch gekriegt. Und man sieht auch, dass es jetzt schafft, die Mannschaft wirklich zu handeln, indem das ein Michaelis einen Riesenschritt gemacht hat und ein Plachter einen Riesenschritt auch zurückgemacht hat, was absolut untypisch für seinen Charakter ist. Und es scheint so, als er seine Rolle jetzt kennt und auch annimmt und jetzt einfach die jungen Spieler auch führt und dann lieber mal einen Assist gibt, als selber abzuschließen. 10 Assists die Saison schon.
Wollte gerade sagen, aber immerhin ja noch super funktioniert. Also es ist nicht so, dass man von Plachter nichts mehr sehen würde, nur in einer anderen Rolle. Ja,
aber vor ein paar Jahren mit anderen Trainern hätte die Bude gebrannt, wenn der gesagt hat, Herr Plachter, Sie spielen nicht am Point im Powerplay. Das ist jetzt vorbei.
Ist es denn jetzt das Aikens Hockey, Markus?
Ja, also das ist die Frage. Ich habe mich noch nie mit ihm unterhalten, was genau sein Plan ist. Aber es sieht zumindest gut aus. Er wird sicherlich noch nicht am Ende seiner Reise sein. Also man hat ja immer ein paar Baustellen, an denen man arbeiten kann. Aber bisher scheint der Plan aufzugehen, den er sich gesetzt hat, ja.
Ja, weil du ja auch krass vorher so ein bisschen, also aus den Statistiken heraus kann man ja auch so ein bisschen eine Spielidee auch herauslesen und das steht ja schon so ein bisschen konträr zu dem, was wir letztes Jahr von Mannheim gesehen haben.
Ja, schon. Also es ist viel, viel schneller, es ist viel effizienter, wie Stefan vorhin gesagt hat, einfach nach vorne ein, zwei Pässe und durch. Also irgendwie die schnellen Spieler vorschicken, sich den Pucker holen und dann einen schnellen Abschluss finden. Das ist das, wie es gerade läuft. Aktuell findet niemand einen Weg dagegen. Also ich finde, es ist schon eine große Veränderung, die da passiert ist in Mannheim.
Stefan, du hast schon angesprochen, oder ihr beide, das Torhüter-Duo funktioniert halt auch. Franz Repp, da gehen wir auch mal ein paar Statistiken rein. Eine Goal-Against-Average von 1,68, 93,95% Save-Percentage. 8 Spiele. Die anderen 7 hat Johann-Christa Metzen gemacht mit einer Goal-Against-Average von 2,05, 92,53 Save-Percentage. Also wenn man dann 2 Torhüter hat, die halt auf dem Niveau auch performen, die Statistiken, oder, also das ist jetzt die Frage, ob es jetzt nur an den Torhütern liegt oder ist es einfach für euch auch so das Indiz oder der Beweis für dieses gute Defensivzusammenspiel der Adler?
Ja, also ich glaube, es ist schon ein schöner Job hinter dieser Abwehr, Torhüter zu sein. Sagen wir es mal so, das soll keine Kritik oder Geringschätzung sein. Ich sehe nur ein Problem, das geblieben auch ist in der Abwehr der Mannheimer. Das ist so ein bisschen die Mobilität. Gegen München hat man gesehen, dass wenn man hinter sie kommt, sie brauchen schon sehr lang, sich zu drehen. Der Rest aber ist einfach sehr, sehr stabil. Auch Mettinen, der vorne Druck macht ohne Ende, ist hinten zumindest verlässlich. Er macht keine groben Schnitzer. Und dann hast du halt mit Forla und Kelble und Renov 3 Spieler, die halt in jeder dieser Reihen, wo andere Mannschaften stark aufgestellt sind, da abräumen. Und ja, also ich glaube, es ist schon dieser Mix. Ich bin auch sehr gespannt, was Olympia betrifft. Auch den Weg irgendwo der Liga bis dahin. Aber für mich ist Franz Ripp mittlerweile die klare deutsche Nummer 2 und bin gespannt, wie lang noch der Bonus der mehr internationalen Einsätze bei Niederberger zählt, weil von der Leistung ist er das nicht mehr.
Interessanter Take. Wir kommen danach in unserem Bully-Team kurz noch zu der Torhütersituation, kleiner Wink dahin. Markus, wie siehst du es? Ist das dieses Defensivzusammenspiel der Adler einfach so der Schlüssel auch insgesamt oder siehst du es auch so wie Stefan, dass es auch gewisse Schwachstellen gibt, die man ausnutzen könnte?
Ja, man könnte schon, aber bisher bekommt es ja auch keiner hin, das wirklich zu nutzen. Also das muss man ja auch dazu sagen, auch wenn man theoretisch diese Möglichkeit sieht, irgendwie bekommt es die Mannheimer ja trotzdem hin, aufzuräumen und den Puck wieder nach vorne zu bringen. Von dem her, ja, ich glaube, die Leistung von Franz Repp oder Madsen will da niemand irgendwie schmälern. Die machen ihren Job super gut, aber mit der Verteidigung ist es auch angenehm. Also die stehen einfach stabil, die wissen, was sie da tun. Und ja, mal sehen, wann eine Mannschaft schnell genug ist, das zu machen, was der Stefan gerade vorgeschlagen hat.
Da natürlich auch kurz mal auf die Tabelle geblickt, sind derzeit punktgleich mit den Straubing Tigers. Trotzdem irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, fühlt sich trotzdem das Hockey, wenn man sieht, von Mannheim nochmal ein bisschen anders an als das von Straubing, Stefan, oder? Irgendwie so ein bisschen kompletter, habe ich das Gefühl. Also es soll jetzt nicht die Leistung schmälern von Straubing, es ist einfach irgendwie ein anderes Gefühl, schwierig zu beschreiben. Also es geht mir zumindest so.
Ja, also für mich setzt Straubing halt mehr auf Geschwindigkeit, noch mehr. Und gerade defensiv ist Mannheim halt einfach größer und schwerer aufgestellt. Für mich auch auf die Dauer, Straubing entwickelt sich im jungen deutschen Sektor natürlich herausragend im Moment. Es kann aber halt auch mal eine Delle kriegen, also junge Spieler, Konstanz und so weiter. Man weiß es nicht. Man würde es den Spielern gönnen, wenn das nicht so kommen würde. Ich glaube aber trotzdem, dass der Hauptkonkurrent von Mannheim Berlin bleibt. Einfach wenn man auf den Kader schaut. Berlin legt keinen allzu großen Wert auf die Hauptrunde, das haben wir letztes Jahr gesehen. Sie haben jetzt sehr viel Verletzte. Schaut bei manchen Spielern auch aus, dass sie lang ausfallen, aber vielleicht eben gerade wieder zu den Playoffs fit werden, auch wieder wie letztes Jahr. Und Mannheim, das einzige Negative, was ich sehe, um da vielleicht auch wie bei Dresden das Positive zu suchen, hier das Negative zu suchen, sie sind im Sturm etwas dünn aufgestellt. Da darf nicht viel passieren, sagen wir es mal so. Und ich denke, sie können sich in der Hauptrunde nur selbst schlagen dieses Jahr. Aber in den Playoffs ist es nochmal eine andere Sache. Wenn du dann halt mal ein, zwei Verletzte gerade in einem harten Playoff-Run vielleicht aufnimmst im Viertelfinale, Halbfinale, dann wird es auch eng und gegen Berlin musst du trotzdem erstmal gewinnen.
Ja, wir haben ja bei Dresden vorher auch so ein bisschen beschrieben, was die Eislöwen ändern könnten aus unserer Sicht. Jetzt die Frage ein bisschen umformuliert. Markus, was müssen die Adler denn nicht ändern?
zu gewinnen.
Sehr gut, danke.
Fachmännische Analyse. Powerplay wäre natürlich traumhaft, wenn das so oder ähnlich weitergehen würde. Und wie gesagt, einfach diese Geschwindigkeit gepaart mit der Effizienz. Das ist der Schlüssel, der Mannheim gerade absolut zum Erfolg bringt. Das darf natürlich nicht einbringen. Du darfst nicht einbrechen, du darfst nicht langsamer werden. Deine Effizienz darf nicht runtergehen, weil wenn die wegbricht, dann bringt dir das nichts, wenn du halt schnell vors Tor kommst, aber dann keine Tore mehr machst. Also das sind, glaube ich, für mich die zwei Säulen, die im Mannheimer Spiel unbedingt funktionieren müssen.
Ja, gehe ich mit. Würde ich genauso unterschreiben. Die Tore fallen im richtigen Zeitpunkt im Moment. Das ist natürlich auch irgendwo die Qualität deines Top-Teams. Bleibt das aus? Glaube ich, hat Mannheim immer noch genug Qualität. Aber wie gesagt, dann kommen noch ein paar Verletzte dazu, dann kann es auch mal schnell in die andere Richtung laufen.
Wo geht's denn hin, Stefan? Mach doch gleich weiter. Bleiben die Adler da oben oder werden sie von den Eisbären noch eingeholt, so wie du es jetzt so ein bisschen angedeutet hast? Ist das so die konstante Saison, die man sich in Mannheim schon so lange wünscht? Wird das eintreffen, deiner Meinung nach?
Ja. Ich denke, das ist genau das. Konstant, ob sie jetzt Erster bleiben, keine Ahnung. Dafür ist es noch zu früh. Ich denke, dass sie konstant da oben mitspielen auf 1 oder 2. Ob jetzt Köln vorbeimarschiert, ob Straubing vorbeimarschiert. Selbst Berlin ist im Rahmen des Möglichen, wenn die eine wahnsinnige Serie starten. Aber alle drei auf keinen Fall. Und deswegen sage ich Mannheim 1 oder 2. Normalerweise, wenn es nicht allzu dumm läuft, dann 1.
Ja, sehe ich ganz genauso. Ich glaube, für Mannheim maximal vielleicht noch Platz 3, wenn noch irgendwer mitmischen will. Aber es wird irgendwo da oben enden.
Die nächsten Spiele der Mannheimer, sehr interessant. In Berlin und in München.
Ein Traum.
Auch nicht ganz so einfach. So, Wir blicken auf unsere Bulli-Themen. Da haben wir ein Thema, das so ein bisschen aufgeploppt ist. Wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, was so die Liga beschäftigt oder was uns so aufgefallen ist. Und da ist uns aufgefallen, Torhüter-Situation bei vielen Teams. Einerseits Verletzungen, unter anderem Brückmann in Köln, aber auch neu verpflichtete Torhüter wie Antoine Bibot in München. Das hat Stefan ja vorher auch schon so ein bisschen beschrieben, höchstwahrscheinlich ein bisschen Druck zu machen auf die etablierten Torhüter. Wie empfindet ihr das, die Torhüter-Situation in der Liga gerade, Stefan?
Ja, also zum jetzigen Stand der Saison sind sehr viele Torhüter nachgeholt worden. Das ist untypisch für die Liga. Es sind halt wieder sehr viele Ausländerlizenzen. Ich habe es beim letzten Mal schon gesagt und so ein bisschen gegen Ingolstädter Transferpolitik, will ich betonen, nicht gegen Ingolstadt generell, gerantet, weil ich halt einfach finde, einen Torhüter zu holen, der Qualität hat, wie jetzt ein Bibot, der das bewiesen hat und zu einem Zeitpunkt, wo einfach die Nummer 1 struggelt, ist ein anderer Geschmack, als du gehst in eine Saison und holst eine Ausländerlizenz, die noch nichts bewiesen hat, in einem Alter, wo es genug andere deutsche Torhüter gibt, die schon mehr bewiesen haben. Mhm. Dabei möchte ich auch gern bleiben. Köln hat auch so ein bisschen das Problem, dass Anschitzka struggelt und jetzt mit Juvonen jemand geholt hat, der natürlich da Erfahrung und Ruhe reinbringt. Finnischer Trainer, finnischer Goalie. Diese Transferprägung bei finnischen Trainern kennt man auch. Dresden, ja, schwierig. Wie gesagt, ich glaube, dass der auch ganz günstig herging. Von daher auch interessanter Move. Und dann bleibt es jetzt sehr interessant zu schauen, was Bremerhaven macht. Wenn Gudlewski jetzt lange ausfällt, nur auf Hungerecker setzen, dahinter ist, soweit ich weiß, gar keiner. Ich könnte mir vorstellen, da tut sie auch bald was.
Ja, also das sehe ich ähnlich. Ich finde es, also ich kann mich nicht daran erinnern, wann das letzte Mal war, dass so viele Goalies schon bereits zu Beginn der Saison, also im Prinzip sind wir ja noch relativ am Anfang, ja, nachverpflichtet wurden. Und das ist schon sehr überraschend. Aber es passieren natürlich auch viele Verletzungen auf den Goalie-Positionen. Ich meine, dann kannst du es nicht verhindern, dass du da jemanden nachholen musst. Aber es ist schon so, wie Stefan auch gesagt hat, es ist halt dann auch interessant, wen ich nachhole. Also hole ich nur jemanden, um jetzt die Lücke mal kurzzeitig zu schließen, oder hole ich jemanden, der eigentlich den Platz einer Nummer 1 einnehmen kann? Und was hat es auch immer für Auswirkungen auf das gesamte Goalie-Gespann? Von dem her, Gulewskis bin ich auch sehr, sehr gespannt. Tatsächlich bin ich auch gespannt, wie es bei uns in Augsburg ist. Gartek hat ja jetzt auch die letzten 4 Spiele nicht gespielt. Am Anfang hieß es, er ist erkältet und angeschlagen. Jetzt hieß es, naja, man schaut mal, wann er wieder spielen kann. Also irgendwas ist da wohl auch. Ja, mal sehen. Also da wird schon noch die ein oder andere Verpflichtung wahrscheinlich im Raum stehen.
Ja, interessante Situation, die wir definitiv bei uns auch hier aufgreifen wollten. Wir schauen zum Abschluss, zum vorgezogenen Abschluss auf die Tabelle. Wir haben ja jetzt schon viel gesprochen vom unteren Teil der Tabelle. Auch oben haben wir schon ein bisschen reingeschaut. Ich würde sagen, wir schauen mal so ein bisschen auf die Mitte, weil das sind auch schon sehr viele, da sind sehr viele Überraschungen dabei. Berlin haben wir ja schon angesprochen, auch woran es ungefähr liegt. Wolfsburg nach einem guten Start jetzt auf Platz 10. Was gibt's für euch noch für Punkte, die euch aufgefallen sind oder die euch jetzt gerade noch auffallen, neben den Top-Augsburgern da auf Platz 4 natürlich?
Ja, Nürnberg überraschend weit unten für die Performance. Ja, sie hatten eine kurze Bank relativ lang, aber sie haben mich eigentlich in keinem Spiel wirklich enttäuscht.
Haben ja, aber dafür das zieht sich auch ein bisschen durch, oder? Bei Nürnberg, naja, muss ich kurz mal rein, weil das ist, bei Nürnberg hat man irgendwie immer das Gefühl, auch wenn man sie spielen sieht, das Spiel, sieht man ja auch sehr viel Spielfreude. Ja,
ja.
Und es tut einem, also als Eishockey-Fan, wirklich ein bisschen weh, die dann da auch so zu sehen, oder?
Ja, ja, ja. Also mit einem weiteren relativ Low-Budget-Team, trotz neuer Sponsor. Da so viel rauszuholen, Jahr für Jahr, ist natürlich eine Top-Leistung weiterhin. Aber 3 aus den letzten 5 verloren, da sehr, sehr enge Niederlage in Mannheim. Das tut schon weh und dann verlierst du jetzt auch noch in Frankfurt. Ja, schwierig. Aber ich denke trotzdem, dass sie die Pre-Playoffs machen. Spannend wird auch Wolfsburg, die natürlich losgelegt haben wie die Feuerwehr. Ja. Jetzt aber auch runtergereicht wurden. Da ist Strahlmeier für mich im Moment wieder mit einem wackeligen Start, wie schon die letzten 2 Jahre. Weizmann ist da für mich der bessere Torhüter im Moment. Auch wieder, wie letztes Jahr schon. Sonst, glaube ich, wird sich die Tabelle so sehr mischen wie schon lange nicht mehr, nach so lange. Ich meine, das ist jetzt auch, es ist der Anfang, aber es ist ein Viertel der Saison gespielt. Und für mich München, Ingolstadt, Berlin werden noch nach oben marschieren. Augsburg, glaube auch Bremerhaven kommt noch runter. Und dann haben wir, glaube ich, so ein Tabellenbild, das hinpasst. Auch Nürnberg wird vielleicht noch ein bisschen nach oben gehen. Dann haben wir so ein Tabellenbild, das für mich eher so reinpasst, wie ich es vor der Saison und auch jetzt gefühlsmäßig noch unterstützen würde. Aber ja, es ist spannend. Es sind tolle Neuzugänge dabei. Wenn ich jetzt an weiß ich immer noch nicht, ob man Russell oder Roussel spricht, oder Kaski und Kemmelein in Köln und ja, eigentlich durchwegs in der Liga sehr interessante Spieler dazugekommen. Meireles in Nürnberg gefällt mir sehr gut. Barber natürlich, Topmann, war irgendwo zu erwarten, aber dass er so abliefert, muss man auch erstmal hinbekommen. Aber ich denke, wir werden im nächsten Pulscheck, da ist noch die Deutschland-Cup-Pause dazwischen. Ich glaube tatsächlich, dass es vielleicht dieser bis Dezember dauert, um ein belastbares Tabellenbild zu haben. Oder was meinst du, Markus?
Dauert ja, sehe ich ähnlich. Also gerade Wolfsburg wollte ich auch gerade noch ansprechen, der jetzt ihren Negativhöhepunkt mit dem 6-0 gegen Straubing gefeiert haben, in Anführungszeichen. Wo wir anfangs eigentlich was ganz anderes erwartet haben. Also was die da aufgespielt haben mit ihrem 9-1 und alles, da dachten wir, okay, krass, dann waren sie irgendwie eine Zeit lang statistisch gesehen die beste Offensive der Liga und lauter so Titel haben sie sich da erspielt und plötzlich ging es bergab. Von dem her, da wird auch wieder die Wende kommen, aber ich denke schon auch, dass es noch ein bisschen dauern wird. Also ich weiß nicht, im nächsten Pulscheck, glaube ich, passt sich die Tabelle vielleicht ein bisschen an. Ich meine, sie ist eng, wir haben es vorhin gesagt, gerade zwischen 4 und 8, da sind es halt auch mal 1-2 Spiele und schon findest du dich wo ganz woanders wieder. Bleibt abzuwarten, wer wann wieder in die Spur findet oder wann der IV beschließt, wieder in alte Muster zurückzufallen.
Ich wollte gerade sagen, bei dem Film würde man jetzt sagen, der Markus hat hier so ein paar Easter Eggs eingebaut, Platz 4 und 8, da hat er natürlich ganz zufällig Augsburg und München genannt. Oder war das nur reiner Zufall?
Niemals. Nein, aber das wären ja zum Beispiel für mich zwei typische Mannschaften, die gerade gar nicht ins Tabellenbild passen. Also der IV passt nicht auf die 4 und München passt normalerweise nicht auf die 8. Wenn wir die beiden tauschen, dann sieht es insgesamt schon wieder relativ okay aus. Deswegen, ich finde, so wahnsinnig viel ist es gar nicht, aber
da kommt jetzt keine Widerrede, sehe ich schon.
Also 2 und 6 würde ich schon auch noch tauschen. Also Straubing
Berlin
überperformt schon. Also.
Aber das machen sie die letzten Jahre ja immer wieder. Also ich finde, in Straubing baut sich da irgendwie was zusammen. Ich glaube, die werden schon eher oben zu finden sein. Tatsächlich jetzt dieses, nächstes oder übernächstes Jahr, wie lange es auch immer noch dauert. Aber ich finde, man sieht dann einen Trend.
Ja, da muss aber Haukeland fit bleiben. Also ja, der darf sich nicht verletzen, weil sonst, wenn man anschaut, was hat sich im Vergleich zu letzten Jahr getan, wo ja ein sehr, sehr durchwachsenes Jahr war, eigentlich nicht viel. Also ein Vareka holt es nicht raus, auch wenn er im Moment gut spielt. Hat er in München auch immer wieder gezeigt. Da bin ich sehr gespannt, ob er das mal hält, weil es wäre auch nicht der Erste, der aus München weggeht und auf einmal performt. Aber sonst haben sie für mich jetzt auch keine Überleute gemeint. Halloran ist gut oder Halloran. ist gut, aber hat auch lange einen Anlauf gebraucht. Da ist jetzt auch die Frage, ob jetzt vielleicht dann auch mal wieder ein kleines Down kommt. Und Berlin ist, die gehören da nicht hin.
Ja klar, mit den Verletzten und so weiter, da kannst du ja auch gar nichts sagen. Also
ja, also wie gesagt, 2 und 4 würde ich mal noch gegen 6 und 8 tauschen, dann schaut schon belastbarer aus. Aber das ist halt auch noch ein weiter Weg. Also von München auf Straubing sind es 10 Punkte, von Berlin auf Straubing sind es 9. Ja, das ist, da haben sie sich schon ein schönes Polsterchen angelegt.
Ja, aber es ist auch schön, dass sich das so durchmischt alles.
Ja, insofern voll. Haben wir, so also, spannend war es schon lange nicht mehr. Das ist mega cool.
Ich finde
es
sehr erfrischend. Also,
da nehme ich es auch gern für meine Mannschaft, in Anführungsstrichen, dass sie mal weiter unten stehen. Wenn es dann so spannend in der Liga ist, anstatt dass da ein, zwei Mannschaften vorne wegmarschieren und der letzte vor sich hin vegetiert, gebe ich da gern mal ein paar Punkte ab, ehrlich gesagt. Dafür mag ich dann Hockey einfach mehr.
Das hat der Markus gehört. Die letzten Spiele von München in Augsburg, ja. Reden wir mal lieber nicht drüber. Naja. Ja. Okay, zum Abschluss diesen Teils. Eure Top-Performer. Wir haben ja das die letzten Jahre auch schon immer so gemacht, dass wir draufschauen, welche Torhüter, Verteidiger, Angreifer und welcher U23-Spieler euch positiv aufgefallen ist. Klein zu oder beziehungsweise in Erinnerung zu rufen für euch, liebe HörerInnen. Das müssen nicht immer die Top-Performer sein. Das sind einfach Spieler, die Markus und Stefan eben aufgefallen sind. Und das war die letzten Jahre immer ganz erfrischend, weil oft beiden ähnliche Spieler aufgefallen sind, die aber jetzt, wie gesagt, gar nicht so die Topscorer sein müssen. Wo fangen wir denn an? Wollen wir bei den Torhütern starten?
Können wir gerne machen.
Jetzt natürlich wieder die Frage, jetzt hätten wir natürlich vorher, ich glaube, wir müssen es auslosen, wer da anfängt und wer wen welche Spieler wegnimmt. Also man muss dazu sagen, natürlich, der Transparenz halber, sowohl Markus als auch Stefan wissen voneinander nicht, wer wen genommen hat. Wer mag denn beginnen von euch? Wer,
mir ist das
vielleicht
völlig egal.
Augsburg, weil er hier auf Platz 4, ja, kann der Markus
meinst,
starten.
Das besser platzierte Team startet. Okay, dann darf der Stefan die restliche Saison machen und ich fange heute mal an.
Taktisch klug. Da muss man aber auch erstmal abwarten. Das wäre zu beweisen.
Ja. Wir werden sehen. Okay, ich fange an. Torwart habe ich Haugland genommen. Also wir haben ja gerade eben auch schon über ihn gesprochen. 11 Spiele, 92% Fangquote, Gegentorschnitt von 1,82. Ist ein Wahnsinnswert, der von ihm, also von jemandem wie Franz Reb, habe ich das eher erwartet, dass er so performen wird. Deswegen habe ich nicht ihn genommen, auch wenn er jetzt der von den Statistiken her bessere Torhüter ist. Aber Haukeland performt einfach wahnsinnig gut, gefällt mir gut. Deswegen er.
Den hat Stefan, glaube ich, nicht.
Auf keinen Fall.
Er sucht sich gerade jemand anderen raus.
Ja. Also
schnell mal hochgescrollt.
Wie hieß denn dieses Torwart nochmal?
Ja, genau. Also ich weigere mich auch, Franz Repp zu nehmen. Also ich hatte auch Haukeland natürlich genommen, weil er eben nicht die so starke Abwehr vor sich hat wie Franz Repp und dadurch halt vielleicht mehr selber glänzen muss. Ich nehme Hungerecker. Warum? Weil ich ihm persönlich das nicht zugetraut habe, dass er in Bremerhaven so gut spielt. Er hat jetzt natürlich die einmalige Chance, da richtig aufzudrehen, viele Spiele zu bekommen wie in Nürnberg. Und ich glaube, vielleicht einfach jetzt weniger im Rückgriff, sondern einfach auch im Vorgriff. Irgendwie habe ich ein Gefühl, dass er sich richtig gut entwickeln kann und dann nochmal einen richtigen Schritt machen kann. Das ist natürlich für eine Nummer 2 jetzt, wenn du den, ich glaube, zweimaligen Goalie der Liga hinten dran stehst, glaube ich, weißt du, dass du dort als nicht Nummer 1A hingehst, zumindest als 1B im besten Fall. Hat er natürlich da jetzt eine wahnsinnige Chance, diese Saison vielleicht an sich zu reißen. Deswegen nehme ich jetzt diesmal Hungerecker. Soll ich weitermachen mit Verteidiger? Marschier mal eine Position nach vorne.
Wenn das der besser Platzierte hier in der Runde akzeptiert, dann können wir gerne das so dann machen und dann macht Markus quasi Verteidigung und dann Angriff und so weiter.
Kriegen wir hin.
Ich glaube, ich habe sogar jemanden genommen, wo sich jetzt Markus nicht ärgert. Mal gucken.
Auch
spannend. Machen wir erstmal Werbung, oder? Das ist ein guter Cliffhanger gerade.
Sag mal den Anfangsbuchstaben.
V. Seine Initialen sind VV.
VV, ja.
Da ist noch M dazwischen. Also Willi Marti Wittersmecki. Genau. Plus minus 12 ist schon nicht schlecht. Da gibt es andere bessere. Aber er ist mir die letzten Jahre nicht offensiv so stark aufgefallen wie dieses Jahr. Und ja, klar, Kämmerlein hat mehr Tore. Kaski ist, glaube ich, offensiv auch tendenziell ein bisschen auffälliger. Aber er ist halt immer noch defensiv eine wahnsinnige Bank. Er frisst Minuten und ist für mich momentan der stärkste Verteidiger der Liga, muss ich echt sagen. Ja, klar kann man sagen, hey, Mettinen, der bombt ohne Ende. Aber es ist für mich kein Markenzeichen für einen Verteidiger. Das ist ein Puzzlepiece davon. Aber für mich ist es wichtiger, dass ein Verteidiger defensiv stabil steht und nach vorne Akzente setzt. Das müssen keine Tore sein. Er spielt wahnsinnig schlaue und saubere Aufbaupässe. Und wie gesagt, dieser kommt halt auch der Output vorne noch dazu. Daher gefällt mir sehr, sehr, sehr gut im Moment.
Ja, da kann ich dann gleich in die Diskussion gehen, weil ich nämlich Mettinen genommen habe.
Sehr gut.
Weil für mich das schon ein Faktor ist, der am Team unheimlich gut tut, wenn die Verteidiger auch treffen. Also klar, es ist wichtig, dass die stabil stehen und das ist ihre erste Aufgabe. Aber wenn noch dazu, dass dann eben passiert, dass die scoren ohne Ende und da hätte man jetzt genauso gut Daniel Nuff nehmen können. Aber ich finde, irgendwie Mettinen ist für mich nochmal ein Schlag eleganter, spielintelligenter. Ich weiß nicht, mir gefällt der Stil einfach mehr. Und deswegen habe ich mich für ihn entschieden, um aber auch insgesamt einfach die Mannheimer Abwehr so ein bisschen zu ehren, sage ich mal, in dieser Auswahl.
Ja, verstehe ich absolut. Also, und da muss man ja auch sagen, das ist halt auch die perfekte Ergänzung, wie wir vorhin auch schon irgendwo angesprochen haben. Du brauchst halt welche, die hinten aufräumen und die vorne glänzen. Und da hast du halt genau dieses Duo. Mettinen macht ein bisschen mehr als einen Punkt pro Spiel. Renaf hat die bessere Plus-Minus. Also wenn du beim Punkt pro Spiel nicht die beste Plus-Minus hast, ist schon interessant. Aber Renaf macht halt kaum Punkte, aber dafür halt hinten auch keinerlei Fehler. Und wenn er auf dem Eis ist, geht nichts rein. Ja. Und ich habe halt so den Zwitter genommen mit einem halben Punkt pro Spiel. Und defensiv stabil, also klar, das ist in beiden Fällen, natürlich sind wir da auf brutal hohem Niveau.
Ja, und alles kannst du nicht haben, von dem her. Du kannst nicht hinten perfekt defensiv spielen und gleichzeitig der Topscorer sein, also das geht halt einfach nicht.
Ja, um jetzt alle Phrasen hier reinzuwerfen, guter Verteidiger ist einer, der nicht auffällt. Deswegen schauen wir mal in den Angriff, Markus.
Muss man aber von Spiel zu Spiel schauen, ob das so stimmt.
Ja, das das Runde muss ins Eckige und so weiter.
Ja, ja, genau.
dieses Runde oft versenkt hat
teuer.
Ein Spieler vom AIV. Ich freue mich, dass ich jemanden aus meinem Heimatteam wählen kann. Tatsächlich habe ich
Kommt ihn vor allem deswegen genommen.
Kommt selten vor. Und wenn dann nur aus Heimatverbundenheit, nicht aus Leistungsgründen. Aber diesmal voller Stolz. Es wurde schon etwas geunkt, sage ich mal, weil die ersten Spiele nichts zusammengingen, beziehungsweise keine Tore kamen. Er hat den einen oder anderen Assist, war okay, aber wurde sogar im Interview dann darauf angesprochen, wann er denn jetzt endlich das erste Tor schießen wird und ob ihn das unter Druck setzt und so weiter. Und er hat gesagt, nö, das wird schon kommen. Und es kam, die Sprache ist natürlich von Alex Grenier. Hat jetzt einen Scoring-Streak, 15 Punkte, 6 Tore, 9 Vorlagen in 8 Spielen. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie der gerade abliefert. Und ich fand einfach auch, wie cool er das manchmal macht. Also Er trifft ja gefühlt gerade aus jeder Lage, aber wer das letzte Spiel gesehen hat, das Overtime-Tor, er hat eigentlich eine Top-Position zum Tor und anstatt, dass er draufzündet, was ja vermutlich auch irgendwie erfolgreich gewesen ist, legt er den nochmal rückwärts auf Alex Blank und das sind einfach so Situationen, es hat zu Beginn der Saison nicht so funktioniert, da hatte man das Gefühl, okay, er braucht irgendwie bessere Mitspieler, wie er in Köln gewohnt war, aber mittlerweile funktioniert es richtig, richtig gut und es macht unfassbar viel Spaß, ihm zuzuschauen.
Stefan schmunzelt.
Oh, ich hätte ja so ein paar auf den Lippen, aber ich will das und Markus jetzt nicht madig reden. Ich lasse das so stehen.
Mach mal auf eher dann, ja.
Einmal. Nein. Das ist gerade dieses Tor, ist ein schönes Beispiel. Toller Breakaway, glaube 2-1, Overtime, lassen sich ohne Ende Zeit. Dann spielt Blank einen dermaßen Scheißpass. Mhm. Viel zu spät, viel zu nah vorm Tor, quasi in den Rücken, wo du sagst, Junge, du hattest jetzt gerade eine Viertelstunde Zeit zu überlegen, wie du diesen Pass spielst. Und dann denkt sich der Grenier, ach so, wenn wir uns jetzt eh schon so viel Zeit lassen können, dann schaue ich mich noch ein bisschen um und dann gehe ich noch ein bisschen links am Tor vorbei, täusche hier einmal an und dann spiele ich ihn halt wieder genau auf die andere Seite vom Tor, wo der Blank halt dasteht und quasi sich aussuchen kann, mit welchem Körperteil er den reinmacht. Also ja, das ich voll, nehme ich mit. Also das Grenier ist ein Styler auch. Also mit der Körpergröße, der Geschmeidigkeit, dem Bewegungsradius, das ist schon cool. Ich habe ihn vorhin schon mal angesprochen und ich bleibe in der Domstadt. Ich nehme Patrick Roussel. Warum ihn und nicht McLeod? A, wieder die offensichtliche Wahl, irgendwo McLeod. Die Linie funktioniert wieder hervorragend. Man hat da irgendwo auch für McLeod wieder einen richtigen Partner gefunden. Ich nehme trotzdem Roussel, weil er die wichtigen Tore macht und super viel arbeitet. Geht genau dahin, wo es oft richtig wehtut. Ich weiß nicht, wie viele Crosschecks der schon wieder eingesteckt hat. Macht es auch irgendwie teilweise relativ unkonventionell. Das ist jetzt so eine Gefühlssache irgendwie ein bisschen. Und dadurch, dass er vorm Tor so unangenehm ist, wird er oft gedoppelt. Das ist mir bei ihm sehr aufgefallen, dass das immer wieder versucht wird, seinen Stock, einer nimmt den Stock, einer spielt den Körper oder man versucht noch den Passweg zuzustellen. Und das kreiert natürlich wahnsinnig viel Platz für die Mitstürmer. Und auch hier wieder das Gegenteil jetzt zu Mannheim, wo ich gesagt habe, offensive Verteidiger ziehen die Stürmer an die blaue Linie und kreieren Space dahinter. Hier ist es genau andersrum. Dadurch, dass er vorm Tor so präsent und gefährlich ist, zieht er auch zwei Verteidiger nach hinten und kreiert dadurch auch wieder Space im Slot. Und ja, für mich wirklich eine Überraschung und ich bin froh, dass ich ihn in meinem Eismanager-Gewinnspiel-Tippspiel habe.
Ich sehe schon, wo da die Prioritäten liegen, ja.
Ich habe auch gestern gejubelt, als Seneschen gegen München getroffen hat. Der war ja, wichtig.
Ich sage ja Prioritäten, ne, Markus?
Ja, also, absolut.
Kannst du nur den Kopf schütteln, oder?
Alles für den Fame.
Ja, alles für die eigene Tabelle. Eieiei.
Einen muss ich noch holen, für mein inneres Seelenwohnen.
Ja, Gott. Okay, dann U23-Spieler.
Da können wir es jetzt natürlich einfach machen und den gleichen Nachnamen wählen.
Mach. Fang an.
Ich fange an. Okay, ich nehme Fabio Kose von Frankfurt.
Damn it. 50-50 Schuss. Verdammt.
Wir haben ja vorhin auch schon angesprochen, dass es in Frankfurt gerade richtig gut läuft mit den mit dem Nachwuchs oder den U23 bzw. U21 Spielern. Und deswegen habe ich auch gerade gesagt, man kann beide wählen, also egal ob Timo oder Fabio. Fabio gefällt mir noch ein bisschen besser, weil ich ihn einen Ticken intelligenter finde. Er sitzt nicht so oft auf der Strafbank wie Timo und deswegen insgesamt für mich, ja, hat er ein bisschen mehr die Anlage, kann da, glaube ich, kann, da kann mehr entstehen als bei Timo. Aber das nur so als erste Einschätzung, den Rest möchte ich Stefan überlassen.
Ja, stimmt für mich voll und ganz. Also Ich habe jetzt schon gedacht, du nimmst die Elias Brüder. Nein, Spaß beiseite.
Auch schön.
Ja.
Aber die werden langsam zu alt.
Ja, wird schwierig. Nein, natürlich, Kosis. Kann man beide nehmen. Ich hätte auch Fabio genommen, weil er 18 ist er, glaube ich. Also beide, zwangsweise. Beide sind sehr abgeklärt für ihr Alter. Fabio war aber gerade in der Phase, wo es bei Frankfurt unrund lief, einer der Stabilisatoren und das mit 18. Das ist für mich schon outstanding irgendwo. Trotzdem sieht man auch hier wieder, was es für einen Verein ausmachen kann, wenn man auf seine jungen Spieler bauen kann und wenn man ihnen Zeit gibt. Diesen Appell wiederhole ich jetzt nicht nochmal, das habe ich bei den Torhütern schon gemacht, aber vielleicht klingelt es dann doch mal bei dem einen oder anderen Manager in der Liga. Auch Edwin Truppmann möchte ich da eigentlich rausheben. Kriegt nicht wahnsinnig viel Spielzeit, aber macht seine Sache sehr, sehr unaufgeregt und zeigt auch, warum er Captain in der Nationalmannschaft ist, war. Von daher, ich glaube, die Jungen sind gut in die Saison gestartet, auch wenn man jetzt wieder nach München guckt. Oswald ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste sozusagen, vom Alter her aber gar nicht so alt. Hat einen Riesensprung gemacht und da sind auch, also kannst du eigentlich jeden nehmen, Sinn, Kräning, Heigl machen eine gute Rolle, auch wenn Heigl jetzt erst zwei Saisonspiele mit wenig Zeit gebracht hat. Der ist in Kaufbau eine absolute Führungskraft, spielt erste Reihe Center. Darf gern so weitergehen. Letztes Jahr hatten wir ein sehr schwaches U-Spielerjahr, würde ich sagen. Ich würde mich sehr freuen, wenn das dieses Jahr anders wird.
Ja, interessante Takes von euch beiden. Und da sieht man mal wieder, dass ihr einfach Experten seid in dem, was ihr macht und da einfach auf ähnliche Statistiken guckt, also insofern, oder auf ähnliche Sachen Wert legt und find das immer ganz schön. Zum Abschluss, also jetzt wirklich zum Abschluss, haben Stefan und ich noch ein Gespräch geführt und das werdet ihr jetzt gleich im Anhang hören. Ich würde da jetzt gar nicht große Worte verlieren. Ihr werdet es in der Episodenbeschreibung, in den Shownotes schon auch gesehen haben. Ich sage da jetzt eigentlich gar nichts dazu, nur dass es wirklich ein sehr, sehr angenehmes Gespräch war. Wir haben gesprochen mit der Band Power State und jetzt bedanke ich mich erstmal bei euch beiden, Stefan und Markus, für eure Einschätzungen. Und Stefan und mich hört ihr jetzt gleich noch im Interview. Also, bis denn.
Ciao, ciao.
Ciao.
Bully, der Eishockey-Podcast.
Bully, der Eishockey-Podcast mit Teil 2 des Podcasts und ihr lieben HörerInnen da draußen werdet euch wundern, warum spielt der Helmut hier das zweite Mal so eine geile Mucke ab? Das hat nämlich einen ganz, ganz besonderen Grund. Viele von unseren HörerInnen von euch fragen uns immer öfter, welche Band ist es eigentlich, die man da in unserem Bully-Intro hört. Steht natürlich einerseits in den Shownotes, aber wir haben uns dann auf der anderen Seite gedacht, wir sprechen mal direkt mit der Band und laden sie bei uns im Podcast ein. Und damit begrüßen wir Tobi und Pogo von der Band Power State. Grüß euch.
Ja, servus. Vielen Dank für die Einladung.
Jawohl. Wie geht's euch?
Pogo, wie geht's dir?
Mir geht's gut, ich bin fit. Ich glaube, du hast nicht so viel Schlaf gehabt. Wie geht's dir denn?
Mich? Ja, du, hey, ich seh ein bisschen müde aus, ne? Aber es alles gut, bin ganz entspannt.
Topfit, ihr zwei, topfit. Wirklich schön, dass ihr bei uns seid. Euer Titel Lucky Strike, das ist nämlich der Titel von unserem Intro, begleitet Bully ja schon seit ewigen Jahren, seitdem es den Podcast gibt. Dazu muss man allerdings sagen, Tobi, der Song ist ja von deiner alten Band, richtig? Kannst du uns da mal ein bisschen abholen, wie so die Geschichte ist, also bandmäßig?
Ja, also es ist unsere alte Band.
Ja.
Pogo, Robby und ich, wir waren ja zusammen diese Band Breitenbach, die meinen Nachnamen trug. Und ja, das, also die Geschichte von Breitenbach, die würde ich jetzt gar nicht so großartig ausführen. Das war mal gedacht als Soloprojekt, deswegen hatte das dann auch meinen Namen und ist dann aber ziemlich schnell innerhalb von wenigen Wochen doch zu einer richtigen Band mutiert. Und wir haben viele, viele Jahre tatsächlich dann unter dem Namen Musik gemacht und veröffentlicht und haben 2020, glaube ich, war der Release 2021 von unseren letzten Songs unter Breitenbach sozusagen. Und da war tatsächlich dann auch Lucky Strike dabei. Und das war sozusagen, wir hatten so ein paar Singles damals noch geschrieben. Das war dann unsere letzten Machenschaften. Vorher hatten wir zwei ganze Alben, ein Akustikalbum und auch nochmal eine Live-Album und so weiter rausgebracht. Aber das war sozusagen dann die Abrundung dieses Projekts. Und da sind wir tatsächlich das erste Mal dann auch in Kontakt gekommen miteinander.
Sehr cool. Wie ist denn der Song damals entstanden?
Lucky Strike. Guck mal, möchtest du? Ja, wir waren jetzt
ja, können wir zusammen auf,
sozusagen. Ja.
Genau. Also soweit ich mich erinnern kann, waren wir damals in Neustadt an der Weinstraße und haben da ein Video gedreht und haben dann anschließend an diesem Videodreh nochmal eine Probe gehabt. Weil wir gesagt haben, wenn wir eh schon alle zusammen sind, dann proben wir nochmal eine Runde und wir waren ziemlich platt von dem Videodreh und haben gesagt, wir machen einen neuen Song und haben zuerst an der Ballade gearbeitet und nach einer halben Stunde an dieser Ballade sind wir nicht weitergekommen und weil wir auch alle so müde waren. Und irgendwann hat Tobi gesagt, ey, so wie wir drauf sind, lass uns jetzt mal keine Ballade schreiben, sondern lass uns jetzt mal einen richtigen rockigen Song schreiben, irgendeinen Riff so im Stil von Motorhead. Und dann haben wir einfach losgejammt und dieses Hauptriff geschrieben. Und ursprünglich war das ja mal so geplant, dass es nur so ein ganz kurzer Song ist, der so 30 Sekunden geht. Und irgendwann kam Tobi dann in die Probe und hat gesagt, erinnert ihr euch noch an das Riff? Ich habe da mal einen ganzen Song draus geschrieben. Das ist der Anfang gewesen von Lucky Strike. Also das ist eigentlich so aus, ja, um uns selbst auch irgendwie aus diesem Tief rauszuholen, entstanden. Und ich glaube, das hört man dem Song auch an.
Ja, ja, eure Band kommt aus Frankfurt. Wie ist denn die Band entstanden und was ist die Idee hinter der Umbenennung?
Ja.
Ich glaube, da müssen wir ganz weit ausholen.
Sehr gerne.
Wir haben Zeit.
Ja, also du sagst was ganz Interessantes, Umbenennung. Es ist echt, glaube ich, so ein Ding, über das sich so die Geister scheiden. Denn für uns war es tatsächlich keine Umbenennung in dem Sinn, sondern wir hatten tatsächlich die komplette Band Breitenbach auf Eis gelegt und hatten zusammen mit einer vierten Mann tatsächlich eine neue Band gegründet. Und das ist Power State. Also das ist aus Breitenbach heraus zwar gewachsen, aber gab es tatsächlich einen richtig gedachten Cut auch. Und wir hatten auch mehr oder weniger neue Songs dafür geschrieben, auch neu gedacht. Wir wollten dann ein bisschen andere Richtung, als wir im Gesamtkontext mit Breitenbach bis dahin gemacht hatten. Und hatten zusammen mit dem Norman Bites von The New Roses, den Plan gehabt, kommt, wir machen mal was ganz Neues limitieren uns mal nicht mit der Geschichte, die wir mal alle so im Rücken haben, sondern gucken mal ganz nach vorne und machen mal so eine Powerband, die ein bisschen ballert, ja, ein bisschen dickere Riffs wieder hat, ja, das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht gehabt und ein paar Gitarrensoli und so weiter. Und tatsächlich war einfach dieser neue Spirit der Treiber des ganzen Projekts, dass wir dann auch unbedingt natürlich einen ganz neuen Namen haben wollten, der das mehr oder weniger auch beschreibt, was wir machen. Ich bin da ganz ehrlich, wir haben echt lange, lange gesucht und irgendwann hat Pogo das ziemlich auf den Punkt gebracht und hat gesagt, es tut mir echt leid, aber das Ding ist halt hier so ein Statement, was wir hier raushauen. Das hat so Balls sozusagen, das Ding muss Power State heißen und wir waren alle gleicher Meinung und seitdem heißt es so. Und wir haben es in keiner Sekunde bisher bereut. Ja, ganz im Gegenteil, wir identifizieren uns mit dieser Musik, mit diesem Projekt inzwischen ganz anders als mit der anderen Band, wo wir ziemlich viel probiert haben und links und rechts auch mal den Weg verlassen haben. Aber bei Power State scheint die Vision einfach eine ganz andere zu sein. Also für uns alle ist der Weg viel klarer, wo wir hinwollen. Musikalisch. Und so kam das, wie gesagt, 2022 muss das gewesen sein. ja, 2022, dass wir gesagt haben, hey, wir machen eine neue Band und wir schreiben jetzt auch für diese Band und wir gucken mal. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man schon lange, lange miteinander Musik gemacht hat, viele Songs miteinander geschrieben hat, zu sagen, so, wir machen jetzt einfach mal was ganz Neues, weil beim ersten Konzert brauchst du halt auch ein paar mehr Songs, ja, als du jetzt vielleicht gerade mal so in den letzten paar Wochen geschrieben hast. Und aber das hat alles ziemlich, ziemlich viel Spaß gemacht. Und ich meine, wir sind jetzt auch keine 20 mehr. Und insofern hatten wir jetzt auch nicht den Willen, jetzt unbedingt in den nächsten 2 Jahren alles auf die Beine zu stellen und Rockstars zu werden und so weiter, sondern wir haben für uns gesagt, hey, wir machen das jetzt so, wie wir es für richtig halten. Und ich kann ja schon mal kurz vorgreifen, weil das ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Wir sind zwar zu viert gestartet, aber wir hatten ein Jahr mehr oder weniger dann auch Pause gemacht. Norman war sozusagen gesundheitlich nicht wirklich am Start. Und wir hatten, und er war zu der Zeit auch bei The New Roses nicht dabei. Allerdings nach, wie gesagt, knapp 13 Monaten oder so, ist er wieder bei New Roses eingestiegen und wir hatten mehr oder weniger als Trio schon relativ viel gemacht. Und als wir dann ins Studio gegangen sind, um unser echtes erstes Album für Power State aufzunehmen, haben wir uns tatsächlich wieder getrennt voneinander und haben gesagt, okay, dann sind wir wieder ein Trio, aber die Marschrichtung und die Vision, die wir gestartet haben zusammen, die bleibt. Und jetzt sind wir tatsächlich ein Power-Trio, so wie es früher gab, ja, unter der Flagge Power State.
Aber es ist natürlich auch so, dass wir die Vergangenheit mit Breitenbach nicht nur nicht leugnen, sondern auch die Fahne hochhalten. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir nehmen so einen Song wie Lucky Strike einfach mit. Die haben wir sowieso auch live gespielt als Power State. Und dann haben wir gesagt, wir packen den einfach nochmal aufs Album. Da wird es eine neue Version von geben, die nicht weniger rockt. Und den Song, den nehmen wir einfach mit. Das ist einfach ein Teil von uns.
Wenn ich mir das jetzt so anhöre, ja. Es hört sich ja schon an wie so eine richtig krasse Rockband, so die Geschichte, mal Trennung, mal so ein bisschen verschieben. Ist es so ein Ding bei Rockbands? Ich meine, von der Reunion standet ihr ja nicht, aber ist es so ein Ding?
Naja, also wir haben da schon so einiges durch, muss man sagen. Man muss dazu sagen, also Tobi, Robbie und ich, wir machen seit 20 Jahren zusammen Musik in verschiedenen Besetzungen. Also wir haben wirklich schon eine ganz schöne History und haben da schon vieles durchgemacht und auch viele Sachen, wo viele andere Bands meiner Meinung nach schon längst auch zerbrochen wären. Also Tobi hat eine ganze Weile in Leipzig gewohnt und wir haben trotzdem in Frankfurt geprobt. Und dann ist er halt mal zum Proben von Leipzig nach Frankfurt gefahren und wieder zurück. Und das über einen längeren Zeitraum. Also ich glaube, das machen nicht viele Bands mit. Das muss man wollen. Und das ist auch so eine Stärke von uns, dass wir einfach da uns nicht runterkriegen lassen.
Hört sich nach einer richtigen Bromance an.
Ja. Wir können nicht mehr ohne einander.
Ja. Ja, das ist so. Ja, genau.
Ja,
ist doch super. Ihr habt natürlich auch aktuelle Projekte. Ihr habt jetzt auch einige Singles schon veröffentlicht, bevor das Album kommt. Das ist ja quasi der klassische Weg, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Wie wichtig ist euch genau diese Release-Strategie?
Also, die ist uns eigentlich nicht so wichtig, dass wir sagen, das muss so sein, dass, da glauben wir unbedingt ganz fest dran. Wir nehmen sehr viel situativ auch. Wir stellen uns vielen Challenges, wenn sie kommen, und suchen Lösungen für Herausforderungen, wenn sie sich gerade ergeben. Und so ist es auch ein bisschen vielleicht mit der Release-Strategie gewesen. Bis dato, wie lange ist das jetzt her? Wir waren im Februar 24, sind wir ins Studio gegangen und haben angefangen, unser Album aufzunehmen. Wir haben uns wirklich Zeit gelassen. Und Oldschool hast du gerade gesagt, Helmut, ja, das ist auch richtig Oldschool gewesen. Wir waren analog, also in einem Analogstudio und haben viel akustisch aufgenommen. Wir haben zusammen Schlagzeug und Bass zusammen die Spuren aufgenommen. Gitarren haben wir alle mit großen Amps getrackt und viel ausprobiert, was Sound angeht. Unendliche Kombinationen von Boxen und Gitarren und Verstärkern ausprobiert. Dann haben wir uns wirklich einfach Zeit gelassen. Und das tatsächlich ohne einen Plan. Also wir hatten keinen Release-Plan und wir hatten keinen Partner in der Hinterhand, der gesagt hat, ja, wir sind jetzt euer Vertrieb oder euer Label oder euer Verlag oder sonst was, sondern wir haben gesagt, wir machen das jetzt Schritt für Schritt. Und tatsächlich kam es dann so, dass wir im Studio dann auch im selben Sommer letztes Jahr gesagt haben, wir drehen jetzt einfach mal ein eigenes Musikvideo. Das war zu Crash and Burn. Crash and Burn war letztes Jahr die erste Single. Und dann haben wir auch nochmal dieses Musikvideo selber gedreht. Pogo hat das komplett in der Hand gehabt und gefilmt und geschnitten und finalisiert. Und wir haben das selber über unseren eigenen Kanal bespielt. Den hatten wir sowieso schon mehrere Monate dann auch gut bespielt mit Material. Alle paar Tage kam da was und da gab es so ein bisschen Aufmerksamkeit. Und als wir den Song dann released hatten tatsächlich, ist der so ein bisschen durch die Decke gegangen. Und ich glaube, wir hatten echt in wenigen Wochen über 10.000 Streams, was für einen
cool.
Für so ein Projekt, was ja keiner kennt, ne? Power State gab es ja so bis dato eigentlich nicht. War das natürlich schon eine Überraschung. Und ich glaube, wir sind jetzt irgendwie schon bei, keine Ahnung, 17.000, 18.000 Plays für eine Band, die eigentlich nicht wirklich stattfindet. Haben wir uns schon sehr gefreut. Und dadurch, dass das halt so gut angelaufen ist, wollten wir nachlegen. Und so kam es dadurch, wie gesagt, dass wir ja gar keinen Masterplan hatten, kein Plattenlabel, die gesagt haben, so und so müsste das jetzt laufen, haben wir es dann einfach gemacht. Ja, und dann haben wir uns einfach nicht limitiert und haben ja mehr oder weniger Singles rausgehauen, einer nach dem anderen. Und noch ein Video gedreht. Und das sind so diese Projekte, wo wir dann halt auch als Band nochmal mehr zusammen wachsen oder wo das Projekt dann einfach nochmal fester wird. Ja.
Was wir natürlich auch gemerkt haben, ist, wir haben, also viele Bands sind dazu übergegangen, jetzt eine Single nach der anderen rauszubringen und gar kein Album mehr. Und wir haben irgendwann gemerkt, wir wollen wieder ein richtiges Album machen. Also das ist uns als Rockband irgendwo auch wichtig, dass wir nicht einfach nur einzelne Songs raushauen, sondern dass wir was haben, was so den aktuellen Stand der Band und unser Denken, unseren Zeitgeist sozusagen auch widerspiegelt. Und dann haben wir natürlich sind wir irgendwann übergegangen und haben gesagt, okay, jetzt müssen wir natürlich auch, wollen wir natürlich auch das Album releasen. Und das wäre schon fast released worden. Da gab es schon einen Termin, wir hatten das auch schon angekündigt.
Ja.
Und dann haben wir kurz vor aus gutem Grund die Handbremse gezogen, weil wir einfach noch einen Partner an Bord gezogen die haben uns mit an Bord genommen, so muss man es eigentlich schon sagen.
Ja.
Wo wir jetzt das Album releasen können. Demnächst.
Ja, da gehen wir auch nochmal gleich drauf ein. Jetzt habt ihr ja schon so ein bisschen erzählt, wie so die Historie ist, auch bei euch beiden. Ich frage mich da, wenn man so viel Zeit auch im Studio verbringt und wir sind halt beim Rock. Es gibt ja bei ganz großen Rockbands immer so Stories aus dem Studio. Also ich denke da beispielsweise an Oasis und Be Here Now, was da alles gerüchtet wurde, was da alles passiert ist. Man kann es ja einigermaßen auch auf dem Album hören, wie viel da auch passiert ist, musikalisch und auf anderer Weise. Gibt es da irgendeine Story, die euch da so ein bisschen in Erinnerung kommt?
Also man muss vielleicht dazu sagen, dass wir würden total gerne eine legendäre Rock'n'Roll-Story jetzt hier auspacken, die man so auch von größeren Bands kennt. Man muss ganz ehrlicherweise dazu sagen, dass das gerade für eine Rockband so heutzutage eigentlich gar nicht mehr wirklich der Fall ist, es sei denn, du bist wirklich eine Riesenband und hast Unmengen von Geld zur Verfügung, weil so Studiozeit kostet natürlich zum einen, also es ist eine kostbare Zeit und wir als Band oder als Rockband generell musst du das eigentlich auch nutzen. Du kannst gar nicht dich hinsetzen auf die Couch, was weiß ich, ja, irgendwas anzünden oder ein Bierchen trinken und sagen so, macht mal, weil du bist immer selber sehr gefragt. Du musst immer, ne, du hast immer einen Part eigentlich zu erfüllen.
Ja.
Und das haben wir tatsächlich auch gemacht. Wir haben immer unseren Spaß, das muss man schon noch dazu sagen. Also es ist jetzt nicht so eine angespannte Situation, aber es ist immer sehr viel zu tun. Und insofern die, also es ist nichts aus dem Fenster geflogen, es ist auch keiner zu Schaden gekommen oder sonst auch keine Tiere, alles wunderbar. Aber vielleicht gibt es da eine Geschichte, die aus dem Studio oder im Studio tatsächlich sich so ein bisschen entwickelt hat und für uns so ein legendärer Abend wurde. Wir hatten die verrückte Idee, als wir die fertigen Master in der Hand hatten und gesagt haben, so, jetzt ist das Album fertig, wir laden jetzt einfach mal ein paar Medienleute ein. Aber wir kennen ja eigentlich keine. Und wir machen mal so einen richtigen Medienstudio-Tag, ja. Und da besorgen wir echt einen Kühlschrank voller Bier und Sekt und so weiter. Und wir haben auch noch eine Person eingeladen, die dann auch Getränke ausgeschenkt hat. Wir haben das Studio in so eine kleine Party verwandelt. Und um den Ganzen noch einen draufzusetzen, haben wir uns als Band im Aufnahmeraum wirklich aufgebaut, positioniert und haben ein Studiokonzert draus gemacht. Und das war was total Besonderes für uns. Das ist auch was, was wir nicht so oft gehört haben. Und für die Leute, die da waren, das war echt so richtig exklusiv. Es waren so 30, 40 Leute in diesem kleinen Studio, also in dem kleinen Studioraum, ne? Und die haben ähnliches Feedback auch gegeben. Und das war so ein intimer Moment, wo wir zum einen zwar im Aufnahmeraum Vollgas gegeben haben, eine halbe Stunde live gespielt haben und später rüber in die Regie gegangen sind und dann auch noch Stories zu den Songs erzählt hatten. Und das ist schon eine ganz coole Geschichte gewesen. Da war auch Alkohol im Spiel, aber das war klar, das haben wir uns irgendwie selber ermöglicht und wir waren auch wirklich, wirklich happy, dass da viele tolle Leute dabei waren, die jetzt weiterhin uns auch noch begleiten.
Ja. Ja, euer Sound ist ja Rock pur. Welche musikalischen Einflüsse hattet ihr denn?
Das ist immer die Frage und die ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also ich glaube, es gibt so Schnittmengen, aber dann geht es auch wieder in komplett andere Richtung bei uns einzelnen Bandmitgliedern. Also
was ihr so zwei seid ja jetzt da. Also. Genau.
Ja, also was natürlich auch uns auch immer klarer wurde, dass wir natürlich alle unsere Wurzeln irgendwo im Hardrock und so haben und auch diese ganzen klassischen Hardrock-Sachen irgendwie ziemlich geil finden. Aber natürlich auch modernes von heute. Ich weiß nicht, Tobi, was hörst du zurzeit so? Was ist in deinem
CD-Player? Ja, das ist echt wild, also weil das meine Musiksammlung zu Hause und das, was ich, das ist immer so ein riesen Durcheinander, ne? Also von Bruce Springsteen über Slipknot bis zu hast du nicht gesehen, ja. Momentan höre ich viel Mammoth. Das ist eine Band, quasi der Sohn von Eddie Van Halen hat auch eine Band gegründet, nachdem er selbst bei Van Halen ausgestiegen ist. Und das ist so momentan für mich so als so in dem Modern Rock Spektrum sehr, sehr ansprechend. Ich bin viel auch unterwegs, so auch mit in der Bahn und so weiter. Und das ist so, pusht dann immer nochmal ganz gut auf. Aber wie Pogo schon gesagt hat, also es gibt Schnittmengen. Für mich ist, wie gesagt, auch, ihr habt ja zwei Namen jetzt auch mal genannt, ja. Von Bruce Springsteen bis Slipknot, aber aufgewachsen. Guns N' Roses, Metallica, so die Klassiker, wenn man später Gitarrist wird, sage ich mal auch. Ne? Also im Hardrock oder auch im Hair-Metal-Bereich habe ich alles mitgenommen. Und später im Metal-Bereich habe ich viel, viel Pantera gehört. Früher Metallica, Pantera, das waren so meine Go-To-Bands. Weniger Manowar, weniger Iron Maiden. Kennt man natürlich alles irgendwo, aber also es ist wirklich von bis alles dabei. Pogo spricht gleich gerne nochmal mit sich, aber für mich müssen es gute Songs sein und oder gute Riffs, gute Melodien. Also es muss mich irgendwie catchen. Wenn es nur laut ist und nur schnell und nur ballert, ist das nichts für mich. Deswegen habe ich mich auch nie mit Techno oder so angefreundet. Deswegen, ich brauche so ein gewisses Fundament an Melodie und Riff und Wiedererkennung und vielleicht auch Songstruktur. Das muss für mich einfach interessant bleiben. Ne? Und das kann, wie gesagt, auch gitarrenmäßig sein, dass ich sage, oh wow, das ist was total Abgefahrenes gewesen. Das finde ich irgendwie total cool. Aber eigentlich stehe ich sehr so auf Songs halt. Ne?
Ja, kann mich eigentlich nur anschließen. Also der Song muss gut sein. Wie Tobi schon sagt, nicht einfach nur laut und drauf los, sondern da muss was dahinter stecken. Und ich zum Beispiel eine aktuelle Band, die ich ganz gerne höre, ist aktuell The Warning, auch ein Trio, drei Frauen. Aber da inspiriert einen natürlich auch immer so ein bisschen mal reinzuhören, wie machen die das live, wie schaffen die das irgendwie zu dritt, die Bühne zu füllen und den Song zu füllen und da so ein bisschen Inspiration zu holen. Aber wenn wir irgendwo hinfahren und Musik anmachen, da ist eigentlich immer für alle was dabei. Also das ist eine bunte Mischung und das ist auch gut so, weil da kriegt man auch Inspiration her.
Sehr schön, ja. Es sind bekannte Namen dabei. Vieles, was ich auch sehr, sehr gerne höre und ich bin auch beim Techno absolut dabei. Ich viele lieben es ja und das ist ja alles recht und gut, aber ich schaffe das einfach nicht. dieses Durcheinander, das ist für mich nicht verarbeitbar, sagen wir es mal so. Ja, wie geht er denn generell mal so beim Erstellen von einem Song vor? Die Musik oder erst die Lyrics? Welche Themen sind euch da wichtig? Oder wie baut ihr erstmal das Grundgerüst?
Würde ich sagen, das ist eine Frage für unseren Hauptsongwriter.
Ja, das ist total unterschiedlich. Also wir haben, ich schreibe schon mein Leben lang gefühlt Musik, Songs. Und auch bei Breitenbach habe ich sehr viele Songs einfach mit reingebracht und die haben wir dann umgesetzt. Bei Power State ist das ganz anders. Da haben wir so viele Songs, die komplett unterschiedlich gewachsen sind. Und in der Regel kann man davon ausgehen, bei uns entstehen 95% der Songs erstmal musikalisch, bevor sie dann einen Text bekommen. Das ist eher selten, dass man sagt, ich habe hier einen Text, den möchte ich unbedingt mal mit verbauen. Der ist mir als Text wichtig oder so. Das kann auch passieren, aber das meiste spielt sich eigentlich bei uns erstmal instrumental ab. Und das sind erstmal viele Riff-Ideen auch gewesen, wo man auch schon merkt, ah, da höre ich was, ich weiß ungefähr, wo es nach dem Riff hingehen soll. Nochmal ein bisschen abflachen oder nochmal einen draufsetzen oder es soll so weitergehen. Also da gibt es schon so gewisse Vorstellungen, da probieren wir uns dann auch viel aus. Ganz aktuell, wir haben ja das erste Album jetzt sozusagen abgeschlossen im Recording-Prozess und so weiter. Das kommt ja auch bald. Aber wenn wir uns treffen, dann spielen wir ja auch einfach auch mal. Ne? Und jetzt haben wir in der letzten Probe auch mal was einfach ausprobiert, wo es eine Song-Idee für gibt. Lasst uns mal spielen, was passiert, Schlagzeug, Gitarre, bassmäßig im Zusammenspiel. Und Texte schreibe ich eigentlich immer ganz gerne in Ruhe. Also da verkrieche ich mich irgendwo und bin in meiner Parallelwelt, da müssen die Schotten dicht sein, da muss ich in eine andere Welt abtauchen können und dann kommt das meistens dann später. Inhaltlich ist da alles dabei. Also ich habe einen Song über meine Zwillinge geschrieben. Ich habe vor 3,5 Jahren mit meiner Frau Zwillinge bekommen und ein Junge und ein Mädchen. Und als ich die eines Tages, also ich habe sie jeden Tag quasi im Babywagen schlafen gefahren. Und eines Tages bin ich da langgelaufen und habe irgendwie das Gefühl gehabt, sie werden irgendwann mal das Universum beherrschen. Die werden uns alle platt machen. Das tun sie jetzt tatsächlich. Sie gewinnen jeden Tag gegen mich. Aber aus diesem Gedanken heraus ist der Text zu Rise and Shine tatsächlich entstanden. Mhm. Also das ist ein Text über meine Tochter und meinen Sohn, die irgendwann einfach sozusagen alles an sich reißen werden und ich sag mal, die Nachbarschaftsgang auf jeden Fall anführen werden.
Also das aber quasi, wo viele darauf hinarbeiten, dass es ein Pärchen wird, habt ihr einfach auf einen Schlag gemacht. Einfach mal gemacht. Mal Haken dran.
Genau. Also das ist kann auch mal passieren, ansonsten verrückte Geschichten, die einem einfach im Kopf rumschwirren oder einfach auch mal nur ein Gefühl, was man dann in einen Text verwandelt. So ist es ja auch bei Lucky Strike gewesen. Das war einfach nur so ein Gefühl, okay, das fühlt sich irgendwie an wie so on the road sein und Vollgas geben und man liest seinen eigenen Bandnamen irgendwo groß noch in Neonlicht und so weiter. Also diese Gefühle, die man manchmal so auch als Band irgendwie hat, können sich dann auch mal in so einen Text verirren. Mhm. Aber Pogo, ich weiß nicht, vielleicht hast du mal.
Ja, also ich glaube auch, das ist sehr gemischt und wir sind jetzt eine Band, die besonders politisch oder irgendwie so vorgeht, sondern das sind auch alles Texte, die so ein bisschen auch Freiraum lassen für eigene Interpretationen. Und deswegen kam es und wird es auch wahrscheinlich nie vorkommen, dass einer von uns irgendwie sagt, oh, damit mit deinem Text, Tobi, kann ich mich nicht identifizieren, weil es doch einen gewissen Freiraum lässt. Und deswegen, Tobi macht das, der macht das seit Jahren sehr gut. Und deswegen funke ich da auch gar nicht dazwischen. Also das macht er gut und das soll er auch gerne so weitermachen.
Jetzt habt ihr und wir ja auch schon jetzt schon ganz oft das neue Album angesprochen. Und ihr habt es ja auch auf Social Media sehr transparent eben mitgeteilt, dass es verschoben wird. Ich glaube, am Anfang war es ja auf Januar 2025 geplant. Habt ihr aktuelle Infos für unsere HörerInnen, wenn die jetzt sagen, hey, wann kommt ihr es jetzt endlich? Könnt ihr und dürft ihr da schon was sagen vielleicht?
Also ihr seid die Ersten, denen wir das so offiziell sozusagen mitteilen. Jawohl.
Ja. Yeah.
Am 5.12. soll unser Album überall erhältlich sein. Am 5.12. diesen Jahres, 2025.
Das ist ganz wichtig.
Da hat der Nikolaus viel zu tun.
Ja. Ja, genau. Perfekt getimed eigentlich.
Das Tolle daran ist, es wird auch als CD und Vinyl
so
erhältlich sein. Und wir haben ein ganz tolles Label, mit dem wir das zusammen machen. Das ist Lucky Bob Records und das unter anderem machen die auch Rage aus Bochum. Die kennt man bestimmt auch. Die sind ja auch die mit einer der Urväter des deutschen Metal. 40 Jahre gibt es ja auch schon und genau, das ist jetzt ganz, ganz neue Partnerschaft. Pogo hat es vorhin schon angeteasert und mit ihnen zusammen haben wir den Plan halt jetzt tatsächlich nochmal geschmiedet. Wir stoppen das, was wir dann letzter Release-Termin war dann für Ende April gewesen. Mhm. Hat es dann erstmal gecancelt und gesagt, okay, jetzt müssen wir ganz schön viel erstmal ausarbeiten.
Ja,
klar. Und das hat auch ein bisschen gedauert und tatsächlich haben Pogo und ich jetzt final das Albumcover vor einer Woche fertiggestellt und ans Label abgegeben, gesagt haben, so hätten wir es gerne. Und jetzt wird es finalisiert, da kommen noch so ein paar ne, offizielle Dinge mit drauf und geht dann ins Presswerk. Und 5.12. Power State mit dem Album namens Power State. Also richtig, es wird ein Self-Titled-Album.
Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Jetzt muss natürlich noch eine Frage kommen. Ihr habt es ja fast schon, oder ihr habt es eigentlich schon beantwortet, weil das ist natürlich auch was, was gefragt wird, ob man denn den Intro-Song Lucky Strike irgendwo und irgendwann live bei euch sehen kann. Habt ihr ja schon beantwortet. Das ist so, wird so sein. Ihr hattet ja jetzt auch erst eine große Show in Herne. Wann kann man denn euch wieder live sehen? Und wann kommt ihr vor allem für Stefan und mich nach München?
Ja, München.
Schaffen wir auch gucken. Noch.
Schaffen wir noch, steht erstmal noch nicht auf dem Plan. Aber es ist so, dass wir im Dezember unterwegs sein werden als Support für eine andere Band. Mhm. Und dort wird man natürlich auch die Chance haben, unter anderem Lucky Strike zu hören.
Sehr, sehr cool.
Wir dürfen aber schon sagen, für wen, oder nicht?
Ja, ich wollte dir über.
Ja, also wir haben die große Ehre, die Band Nazareth zu supporten. Nazareth ist ja auch schon, weiß nicht, wie lange gibt es die Band schon? 50 Jahre. Ich glaube, das ist die 50 Jahre, irgendein 50-jähriges Jubiläum ist das. Ja, die Tour auf jeden Fall, genau. Wir sind Teil der Tour und werden sie bei 6 Konzerten begleiten. 2 davon in der Schweiz und dann 4 davon auch in Deutschland.
Und das ist eine Clubtour. Essen, Frankfurt und Berlin, kann man mal so
genau,
fallen
Trier,
lassen.
Essen, Frankfurt, Berlin. Und da wir freuen uns schon mega, mega mäßig drauf und haben jetzt im Gegensatz zu Herne dann tatsächlich das Programm etwas runtergestrichen, weil in Herne haben wir eine 90-Minuten-Headliner-Show gespielt mit allem drum und dran. Das hat wirklich richtig Spaß gemacht. Und jetzt so eine Support-Show ist natürlich viel knackiger. Ne? Also da haben wir erstens nicht so viel Zeit und ist auch nicht ganz unsere Show. Da so viel Respekt haben wir dann auch immer schon für die Hauptband, dass wir dann natürlich das Publikum anheizen und uns auch natürlich gut zeigen wollen, aber jetzt nicht die komplette Show da an uns reißen wollen. Klar.
Diese Tour geht los. Am 5.12., also am Release-Tag
also
vom Album.
Besser.
Das heißt, wir werden es dabei haben und deswegen, wenn ihr könnt, kommt vorbei, hört es euch an und nehmt es gern als Andenken mit.
Ja, yes. Definitiv. Richtig, richtig gut. Findet ihr natürlich auch alles in den Shownotes, liebe HörerInnen. Ja, Tobi und Pogo, vielen Dank für das Interview. Wir danken euch nicht nur für die Zeit jetzt, sondern auch insgesamt, dass eure Musik uns auch schon so lange begleitet. Ich kann da tatsächlich auch intern erzählen, wenn wir unsere Aufnahmen machen, dann spielen wir euer Logo spielen wir auch mal irgendwann ein, definitiv. Aber das Intro Lucky Strike spielen wir live ein Und bei uns, Stefan, du wirst es bestätigen können, alle tanzen direkt vor den Kameras rum und feiern das richtig ab. Deswegen vielen Dank vom gesamten Bulli-Team und ja, der Podcast von uns, der wird mit diesem Song immer irgendwie verbunden bleiben. Das kann ich ganz ehrlich so sagen.
Was eine Ehre. Also vielen Dank für euren Support. Ich weiß, ich habe oft auf mich warten lassen mit Antworten.
Alles gut.
Dass es geklappt hat. Und ihr bekommt natürlich, sobald das Album draußen ist, natürlich auch das Update vom Lucky Strike. Also das schickt natürlich dann auch, könnt ihr gerne natürlich auch weiterhin.
Sehr gut. Ja. Ich hätte sogar noch eine Frage. Ich sehe so cool Merch von dir. Du hast coole Pulli an. Kann man den irgendwo bestellen? Da dürft ihr gerne Werbung machen.
Ja, klar. Ja, wir haben einen ganz neuen Online-Shop tatsächlich. Das ist lustigerweise gar nicht abgesprochen, aber ich merke schon, ich sollte das öfter machen. und zwar ganz normal, wie heißt unsere Website? powerstatemusic.com. Da findet man auch unseren Webshop und kann sich ganz viele verrückte Dinge da bestellen. Hoodies, T-Shirts, Tassen.
Tassen ist immer wichtig.
Ja, sehr, sehr gerne.
Tassen ist immer wichtig. Immer wichtig.
Das ist natürlich ein toller Support. Da freuen wir uns natürlich über jede Bestellung. Klar.
Sehr schön. Ja, liebe Hörerinnen, wie gesagt, alles Weitere, wenn ihr euch da weiter informieren wollt und natürlich auch die Musik supporten möchtet, findet ihr selbstverständlich in den Shownotes, schaut da gerne bei Powerstate vorbei und wir freuen uns schon sehr. Ich habe es tatsächlich auch nicht gewusst mit der neuen Version von Lucky Strike. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Und ja, lasst da gerne Liebe und Support da für die Band. Auch die Instagram-Seite findet ihr in den Shownotes. Und ja, da würde ich sagen, Tobi, Pogo, Stefan, vielen Dank für eure Zeit und bis denn.
Danke euch.
Ciao.
Ciao.